Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das sind mein Gegenüber, ich will nicht so unhöflich sein, und ich, mein Gegenüber ist Jörn Hermening. Herr Hermening, stellen Sie sich doch mal kurz vor, denen Sie nicht bekannt sein könnten. Obwohl es mindestens zwei Stadtteile gibt, in denen Sie Ortsamtsbezirke, in denen Sie sehr bekannt sein dürften.
Ja, das kann sein, aber ich weiß nicht, den meisten vielleicht nicht als Herr Hermening, sondern eher als Jörn. Ich war lange Jahre Sozialarbeiter, bin im Jahr 2000 nach Bremen gekommen und habe angefangen, im Quartiersmanagement in so Gemeinwesenarbeit zu machen in Teneva, im Hochhausquartier.
Dadurch kennen Sie, glaube ich, sehr viele dort, ne? Da wohnen ja auch sehr viele Menschen, ne?
Da war ich ja auch Ansprechpartner für alle möglichen Leute, erst mit einem Kollegen zusammen, da wo ich Mitarbeiter war, und später habe ich
das Bayern Baloschki?
Genau, den kennen alle.
Ja, genau, den kennen auch sehr viele.
Ja, aber da weiß ich nicht, ob ich diesen Prominenzstatus da erlangen konnte, aber ich habe da dann auch insgesamt in Abschnitten so 10 Jahre gearbeitet, und das war schon so, dass die Leute wussten, die können mich ansprechen und ich bin für Hilfe da, für alle möglichen Sachen. Und dann war ich auch noch 10 Jahre in Hemeling Quartiersmanager, also ungefähr mit der gleichen Aufgabe. Es ging ein bisschen hin und her, weil der Kollege ist krank geworden, dann habe ich den mit vertreten, dann ist der in Rente gegangen, dann bin ich von Hemeling da drüber und dann bin ich 2016 Ortsamtsleiter in Hemeling geworden. Und da kann ich natürlich noch ganz viele, weil ich da ja 10 Jahre auch Ansprechpartner für alle möglichen Fragen und
Probleme. Das wusste ich gar nicht. Ich habe Sie immer mit Teneva in Verbindung gebracht und hatte mich gewundert, warum Sie nicht Ortsamtsleiter in Teneva geworden sind.
Ach, Uli macht das auch ganz gut da.
Ja, ja.
Den kenne ich da auch schon lange. Ja, ich habe auch, also ich wohne auch im Stadtteil.
In Hemeling, ne? Sie können zu Fuß zur Arbeit gehen, habe ich
gehört. Ja, das ist super. Das ist super. Es geht sogar schneller, als wenn ich Auto fahre, weil dann muss ich immer um die Bahn umzufahren.
Ja, mit dem Fahrrad. Ja. Müssen Sie aber auch um die Bahn umzufahren, ne?
Ja, man kann durch die Unterführung auch schieben.
Ah, da
ist eine Unterführung.
Schieben, gut, dass Sie es sagen. Ich glaube, das gibt viele Bremer, wissen gar nicht, wie das geht, schieben.
Manchmal ist das Ordnungsamt da, deswegen, das kostet 15 Euro. Das
15 hat, nur? Das ist aber echt nicht viel.
Vielleicht ist es auch mehr geworden, aber es geht. Einmal kam ich da an und dann kam ein Jugendlicher, hey, Jörn, hier auf einer Seite Ordnungsamt, da muss ich 15 Euro bezahlen, deswegen weiß ich den Betrag. Ich habe es nicht selber bezahlen müssen. Ja. Ja, und so, deswegen kennen mich da viele Leute. Es kennen mich viele Leute auch nicht. Hemeling hat über 40.000 Einwohner.
Das ist der zweitgrößte Stadtteil.
Nach der Neustadt ist es der zweitgrößte Stadtteil.
Mit den Ortsteilen muss man vielleicht nochmal sagen, obwohl das die meisten wissen, aber ich sag's nochmal, weil bei Ortsamtsleitern, wenn da manchmal einer nicht genannt wird, sind die Leute da ein bisschen traurig oder angefressen. Mit Abergen, Hastedt, Mahndorf und Sebaldsbrück und eben Hemeling.
Und Hemeling ist gleichzeitig Ortsteil und Stadtteil. Das verwechseln auch viele. Und manche Haarstädter denken auch, sie gehören zur östlichen Vorstadt.
Ja. Also
das ist mir schon. Wir gratulieren ja auch zur Diamantenhochzeit und so. Da gehen wir dann auch hin.
Ich wollte Sie gleich noch was zu fragen.
Ja, gerne. Aber dann, warum kommen Sie denn aus Hemeling her? Sie gehören doch hier zu unserem Stadtteil. Ja, also da ist gefühlt manchmal eine andere Grenze.
Ja.
Da. Aber das ist auch okay, weil im normalen Leben ist es ja so, dass Leute selten damit zu tun haben, wo ist eine Stadtteilgrenze.
Mm.
Das ist ja nur. Ja, ich wundere mich schon, ein bisschen Wunder tut es mich auch, weil auch Leute, die alle 4 Jahre ein Kreuz machen, wissen nicht genau, in welchem Stadtteil sie wohnen. Und ich glaube, da wird ja nicht immer so genau hingeguckt, sondern man priorisiert dann eine Partei und dann wählt man die, ob das Bürgerschaft ist oder Stadtteil.
Ja, ist ja bei Europawahlen zum Beispiel so ähnlich.
Ja.
Sie sind Jahrgang 1975. Sie sind, ich habe in einem Interview gelesen, in einem Dorf in Ostwestfalen groß geworden.
Ja.
Ist das Minden? Aber das ist doch kein Dorf, oder?
Nein, bei Minden.
Aber bei Minden. Ich habe schon gedacht, seit wann ist Minden denn ein Dorf?
Oh, also das stimmt ja, die Leute, wenn sie das
sagen. Ist ja eine kleinere Stadt, ne? Aber auf jeden Fall ist es kein Dorf. Ach so, wie heißt denn das Dorf bei Minden?
Dören heißt das. Das
Dören habe ich noch nie
zwischen gehört. Minden und, genau, das ist das Problem, deswegen sage ich das. Also es ist zwischen Minden
und. Aber die Dörener, die hier zuhören, massenhaft wahrscheinlich, die werden sich jetzt freuen, dass ihr Ort genannt
wird. Mal gucken, ich kann es ja auf Facebook verlinken. Da habe ich noch einige Freunde da, die freuen sich da.
Sehr gut, sehr gerne. Zwischen Minden und?
Zwischen Minden und Nienburg.
Also
auf der gleichen Weserseite.
Nienburg an der Weser kennt man wegen Spargelproduktion. Ne? Sie haben in Bielefeld, wo sind Sie dann? Sind Sie in Minden, haben Sie Abitur gemacht?
Nee, in Petershagen, da gibt es auch noch ein Gymnasium.
Ah ja, verstehe. Dann haben Sie in Bielefeld studiert, soziale Arbeit.
Ja.
Das heißt, soziale Arbeit gab es vor, als ich ich bin Jahrgang 1963, gab es da, glaube ich, noch gar nicht. Da hieß das noch Sozialpädagogik. Wussten eigentlich, das wollte ich schon immer mal wissen, was ist denn der Unterschied zwischen soziale Arbeit und Sozialpädagogik?
Das gibt einen historischen Unterschied. Das eine sind eher so die Praktiker, kann man sagen, das andere die Pädagogen. Es gibt
Sie sind
heute
die Praktiker. Sie waren Praktiker.
Ja, das war der Studiengang. Wir haben zwei Fächer unterschiedlich gehabt, der Rest war gleich. Also in Bremen ist das auch ein Studiengang inzwischen. Und in Bielefeld weiß ich es nicht.
Jedenfalls, wenn man soziale Arbeit studiert, wird man Sozialarbeiter. Und das ist relativ, oder Arbeiterin, das ist relativ naheliegend.
Ja, genau. Und meine Oma hat gesagt, warum hast du nicht Sozialpädagogik studiert? Deine Brüder haben auch was Ordentliches gemacht. Da habe ich gesagt, Oma, ist dasselbe. Es ist egal. Konnte ich ihr nicht erläutern, dass es ist eigentlich dasselbe.
Sie haben Brüder, wie viele?
Zwei.
Ah ja. Und auch eine Schwester?
Nee, wir sind nur Jungs.
Was machen denn Ihre Brüder, wenn die was Ordentliches gemacht haben?
Der eine ist Lehrer geworden.
Ja, das stimmt natürlich.
Was was Ordentliches?
Krisensicherer geht es im Moment nicht.
Ja.
Und obwohl Sozialarbeiter, glaube ich, auch sehr krisensicher
ist. Ja, das war aber, als ich studiert habe, nicht so. Da war der Arbeitsmarkt.
Gab es noch Taxifahrer? Ne?
Viele. Mhm. Und der andere ist, der macht so Blockheizkraftwerke. Maschinenbau hat er studiert.
Naja, das war schon immer eine sehr gute Ausgangslage, glaube ich. Aber ein Studium... Da muss man auch einen Sinn für haben. Ne?
Ja, also es ist auch so, meine Eltern sind keine Akademiker. So, mein Vater hat nach mir Abitur gemacht, das war ganz witzig.
Das ist ja toll.
Ja, da konnte ich helfen. Der ist Schlosser gelernter und hat dann, irgendwann gab es so eine Krise bei den Berufsschulen. Er hat auch einen Techniker gemacht, da brauchte man ja kein Abitur für. Und dann ist er so Quereinsteiger geworden. Und damit er in die
hat gelehrt an der Berufsschule?
Mhm, genau. Ah, ja. Und dann musste er irgendwann für so einen Aufstieg, war das notwendig, dass er Abitur macht. Und dann hat er mit über 40 noch Abitur gemacht.
Das ist ja toll.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, selten gehört, dass der Vater nach dem Sohn das Abitur gemacht hat.
Ja, war interessant.
Ja.
Du musst auch Englisch machen und sowas.
Ja. War schön. Konnten Sie ihm tatsächlich beihelfen?
Na, war eigentlich nicht so gut in Englisch.
Ah, ja.
Und in Mathe konnte er sowieso besser. Also er hat das schon gut hingekriegt. Aber ab und zu mal reingucken durfte ich.
Ja. Dann sind Sie 2000 nach Bremen gekommen und haben eben hier gleich als Sozialarbeiter gearbeitet. Angefangen in Teneva, hatten Sie gesagt.
Genau,
ne?
Ja.
Genau, im Quartiersmanagement, später als der Quartiersmanager.
Ja.
Nachfolger von Herrn Baloschki, ja. Barlo genannt, wie haben wir vorhin schon gesagt, kennt fast ganz Bremen, auf jeden Fall ganz Teneva. Sie waren bis 2010 bei den Linken. Wann sind Sie denn eingetreten? War das ungefähr, als Sie nach Bremen gekommen sind oder schon vorher?
Ah, das kann 2001 gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, ob es 2000...
In Bremen war es jedenfalls.
Ja, und das war ja damals noch die PDS. Das also es war kein Karrieregrund, da einzusteigen.
Nee, Sie haben's ja auch, sind ja auch wieder ausgetreten.
Ja.
Mit Kavum, kann man so sagen.
Ja, also ich habe...
Mit Knall, würde ich schon sagen. Mhm. Ich habe nochmal gelesen, was Sie da so angeführt haben, warum Sie nicht mehr mitmachen wollen. 2001 bis 2010, Sie waren im Landesvorstand bei den Linken.
Stellvertretender Sprecher auch.
Stellvertretender Sprecher. Wieso bei den Linken? Wieso bei der PDS als Nachfolgepartei der SED? Ich habe neulich schon mal mit Ihrer Kollegin Frau Köstner geredet. Die war früher ja auch bei der PDS.
Oder? Ja, die kenne ich auch schon so lange.
Ah,
wir
waren
ja ein kleiner Haufen. Wir kannten uns alle. Das war übersichtlich in dieser Partei. Ja, also aus Überzeugung, weil ich auch viele Sachen nicht gut fand. Ich war schon immer politisch. Ich habe erster Golfkrieg, das waren meine unentschuldigten Fehlstunden, weil da habe ich nämlich gegen demonstriert. Da war ich 8. Klasse oder 9. Also ich war auch bei den Jusos mal aktiv. Und bei der PDS habe ich mich wiedergefunden inhaltlich.
Obwohl das die SED-Nachfolge, das ist ja das, was mich immer so stutzig macht, dass man mit einer Partei sich sozusagen arrangieren kann, die doch für vieles verantwortlich ist, was in der DDR an Unrecht passiert ist, ne?
Die Frage ist, was gab es denn für Alternativen, um eine soziale Politik zu machen? Ich meine, 98,
die Bundesregierung... Die SPD war noch eine andere SPD, ne?
Ja, Schröder und so. Das,
aber die SPD hat ja nie nur aus Schröder oder nur aus einem Flügel bestanden. Die Jusos zum Beispiel, da waren sie ja, aber die Jusos standen immer viel weiter links von der Partei.
Ja, aber da waren ja ganz viele Juso-Vorsitzende, die später ganz groß Karriere gemacht haben und dann nichts mehr von dem übrig war, was sie in jungen Jahren gesagt haben.
Aber das ist
haben.
Ja fast, das ist ja bei fast jeder Jugend kopiert.
Ja, schade, ne? Weil ich finde, ich meine, ja klar, ich bin auch älter geworden und bei manchen Sachen weiß ich jetzt auch, warum das nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Hm. Aber andere Ideale, finde ich, sollte man nicht ganz vergessen manchmal.
Und oder man lernt dazu. Also ob jetzt man kann wahrscheinlich von einem konservativen Menschen zu einem sehr linken werden und andersrum, weil man eben irgendwie was dazugelernt hat. Nicht im Sinne von nur Positives dazu, aber irgendwas ganz wertvoll dazugelernt hat. Ne?
Ich mache ja den ganzen Tag eigentlich Kompromisse. Das Leben besteht ja aus Kompromissen. Und das ist ja das Problem. Ich finde, das kann man auch. Dass der Populisten, die bieten einfache Lösungswege an, die aber nicht gehen. Warum ist das und das Grundstück noch nicht neu bebaut? Dann sage ich, ja, gibt es ein Bebauungsplanverfahren, das dauert halt so lange. Und auch damit Sie sich beteiligen können. Mhm. Dann gibt es Fristen, dann hängen wir das hier aus, dann können Sie kommen, Fragen stellen, Einsprüche einlegen, dann wird das diskutiert, sogar in der Bürgerschaft, wenn Sie da was zu sagen.
Obwohl manches ist schon überreguliert,
muss man auch sagen. Ja, das stimmt schon. Mhm. Aber manche Sachen dauern halt einfach auch lange. Und das habe ich ja in meinem Alltag, dass ich Leuten auch erkläre, wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren, warum? Und das meistens hat es Gründe. Manche Sachen denke ich auch, oh Leute, ey, warum dauert das jetzt 2 Jahre? Und das verstehe ich auch nicht, weil ich die Hintergründe kenne. Aber bei anderen Sachen ist es meistens ganz, ja, ganz klar nachzuvollziehen. Aber zu Ihrer Frage,
warum. Genau, man kann trotzdem mit dem Unrechtsstaat DDR trotzdem. Kann man damit hadern, ne, wenn Menschen erschossen werden, weil sie ein Land verlassen wollen? Also wenn das nicht zutiefst wenig links ist, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, natürlich, das ist furchtbar. Also wenn man Sozialismus will, dann geht das nicht gegen die Bürger, sondern nur, wenn alle das wollen. Deswegen hat es auch nicht funktioniert, glaube ich.
Deswegen wird es in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Oh, vielleicht auch nicht in den nächsten 100. Ich weiß, das kann sein. Aber ich kenne die DDR, ich bin da nicht aufgewachsen, ich habe aber viel Verwandtschaft da. Seit ich geboren bin, war ich da mehrmals da, Verwandte besuchen. Mich hat das schockiert an der Grenze. Als Kind hatte ich echt Angst immer vor diesen Männern Männer mit Maschinengewehr. Ich weiß noch, meine Mutter.
Die hatten auch so einen ruppigen Thron drauf gegenüber, Wessis, ne?
Also ja, man war schon Verbrecher.
Ja, man hatte ich hatte auch Schiss.
Ja, und dann haben die unser Auto auseinandergenommen. Meine Mutter alleine mit 3 kleinen Kindern. Und dann wusste ich gar nicht, dass man so ein Auto so auseinanderbauen kann. Und ich dachte, heute denke ich, was haben die denn meiner Mutter da angetan? Wir haben ja eh schon 3 Stunden im Stau gestanden, bis wir dran waren. Und dann noch diese Sache. Und wir 3 haben natürlich immer gemeckert. Mhm. Also fand ich unmöglich. Aber ich habe mich in den anderen Parteien nicht wiedergefunden. Mhm. Und klar, das, was in der DDR passiert ist, das war Unrecht. Das geht nicht. Es gab aber bei den anderen Parteien, habe ich viel weniger Überschneidungen gefunden. Mhm. Und hier in Bremen konnte ich den Aktivistinnen, die ja nicht die Verbrechen des Ostens vorwerfen. Also in Bremen war es einfach, dass man da hingehen konnte und es gab nur linke Politik so, ne? Und auch
linke Politik, die man natürlich nicht durchsetzen konnte, weil man überhaupt keine Chance hatte. Ne?
Ja, aber es war eher ein Idealistenverein, sage ich
genau.
mal. Ne?
Und
und heute sind da ja auch ganz viele andere dabei. Aber da ich habe das nicht aus Karrieregründen gemacht, ganz im Gegenteil. Ich glaube, was war
denn das? Na, damals kann es ihn ja noch nicht so viel genutzt haben.
Weil nö, gar nicht. Mein Chef hat, glaube ich, gesagt, er hätte irgendwas gelesen von mir. So willst du nicht mehr weiterkommen im Beruf oder was? Hat er zu mir gesagt.
Dann hätten Sie ein SPD-Buch, Parteibuch gebraucht. Ja, besser gebrauchen können.
Aber das habe ich in meinem Leben nie gemacht. Irgendwo eintreten für Karriere. Ich finde, entweder hat man die Überzeugung, wenn man irgendwo mitmacht oder nicht. Und aus Karrieregründen irgendwo mitmachen, das meine ich.
Ja, jedenfalls sind Sie mit einem Knall ausgetreten, weil Sie sich mit dem Vorstand quasi über Kreuz gelegen haben. Sie haben dem Vorstand, Mitgliedern des Vorstands, einen großen Teil der Mitglieder des Vorstands, wenn das beim Weserkurier, wo natürlich meistens wahnsinnig gut recherchiert worden ist, stand irgendwie drin, einen großen Teil des Vorstands über Kreuz gelegen, weil die sozusagen ihr Geltungsbedürfnis ausgelebt haben und nicht im Sinne der Partei gehandelt haben. Das war sozusagen Ihr Vorwurf. Ne? Wir wollen jetzt keine Namen nennen, manche sind, glaube ich, noch aktiv. Was war da? Was hat Sie da so erbost?
Wissen Sie, ich kam ja aus der PDS. Da konnte man ja nichts werden. Und da gab es eine offene Diskussion und da war das Politische im Vordergrund. Weil es gab keine Posten zu verteilen, wo man Geld verdienen kann oder wo man Renommee kriegt, sondern das war irgendwie, wir setzen uns für Sachen ein, wo wir dahinter stehen. Mhm. Und dann gab es aber auf einmal Posten zu verteilen.
In der Bürgerschaft.
Auch, zum Beispiel.
Die mit Geld dotiert sind.
Ich habe gar kein Interesse gehabt, in die Bürgerschaft zu kommen. So, also es ging mir nicht darum, dass ich mich gegen andere da durchsetze, aber dann dachte ich, das darf doch nicht im Fokus stehen. Wir sitzen doch hier zusammen, um politische Ziele umzusetzen und wer dann da sitzt, ist doch eigentlich auch wurscht. So, ne? Ich habe in der Zwischenzeit gelernt, in anderen Parteien ist das auch oft so, da gibt es so Hinterzimmergespräche, da wird irgendwas vorgedealt und wenn man dann ich habe das ernst genommen, dass ich stellvertretender Vorsitzender bin, wo ich dachte, sitze ich hier im Landesvorstand, das ist alles ja schon besprochen. Mhm. Das ist ja schade. Ich dachte, dafür diskutieren wir dann hier, um Wege zu finden.
Das ist interessant, dass Sie so idealistisch waren, weil ich glaube tatsächlich, wenn es um Macht, um Geld und um Geltung gibt, dass viele Menschen anfällig dafür sind, sich davon korrumpieren zu lassen. Nicht alle, aber viele. Ich habe auch immer gedacht, die Grünen hatten doch mal das Rotationsprinzip, was wirklich Sinn gemacht hat. Oder was, sagen wir so, was mich früher wirklich beeindruckt hat. Ich dachte, die ziehen das durch. Also, und dann haben sie es eben nicht durchgezogen.
Schon in der ersten Wahlperiode nicht, ne?
Genau, und da gab es genug, die an ihren Posten geklebt haben und weggeschubst werden mussten, was immer so unwürdig irgendwie ist.
Ja, ne? Sonneborn ja auch. Ja. Der hatte ja auch irgendwie angekündigt von die Partei, dass er im Europaparlament, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr geht und der nächste kommt, der ist ja immer noch. Ja, das kann passieren. Also ich hatte noch meine Ideale, sag ich mal. Und da konnte ich nicht mitgehen.
Ja.
Und ja, und vor allen Dingen, weil die politischen Ziele dann vielleicht auch
bewässert wurden wahrscheinlich.
Ja, ne? Weil es gar nicht mehr darum ging, sondern eigentlich eher um Posten und Personen. Und das hat mich genervt. Und es gab auch Leute, als die Linke gegründet wurde, es gab ja diesen Prozess mit der WSAG zusammen.
Das waren Parteitage, habe ich zu Frau Köstner auch schon gesagt, oh mein Gott, unter 7 Stunden war da nichts. Und das waren offene Diskussionen, jeder konnte sich zu Wort melden. Es gab, glaube ich, gar keine Begrenzung, weder Minuten noch was. Und da waren schon Leute dabei, die waren schon ein bisschen schräg und haben dann, manche, denen konnte ich überhaupt nicht folgen. Ich wusste gar nicht, was die wollen, aber das war immer ein Hallo. Das kann ich doch daran erinnern, man wusste nicht so genau, wie man es finden sollte. Irre, also im positiven Sinne und halt total basisdemokratisch oder irgendwie auch schrecklich unprofessionell. Irgend so eine Mischung war das, ne?
Aber die haben sie auch nicht einfangen können.
Die haben sich ja auch in den Klamotten gehabt, als sie zusammengehen mussten, ne? Oh mein Gott.
Das waren ja auch, ich meine, die WSAG-Leute, die waren, ich verwechsel das immer mit der BSAG, also BASG-Leute.
Stimmt.
Genau, ich bringe immer durch den Namen.
WSAG, genau.
Genau, die WSAG.
Was hieß denn das nochmal?
Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht.
WSAG.
Arbeit, Gerechtigkeit, Soziale. Ich weiß es
nicht. Ja, genau, sowas in die Richtung, stimmt.
Das war ja eigentlich, ich meine, das war ja nicht unbedingt ein sozialistischer Haufen, ne? Sondern das waren ja Leute, die.
Ganz unterschiedlich.
Ja, genau. Und ich würde es auch mal, so im Abstand darf man es, glaube ich, sagen, das waren auch einige Leute dabei, die sind in der SPD nichts geworden. Und aus verschiedensten Gründen und haben dann gesagt, jetzt gibt es einen neuen Laden, jetzt mache ich damit, dann probiere ich es nochmal.
Da sind weniger, da habe ich bessere Chancen womöglich. Das gibt es ja auch.
Und, ja, war ja auch tatsächlich so. Ja. Das ging ja rucki-zucki, dass da manche Leute Karriere machen.
Und heute denke ich, da waren Leute dabei, die könnten jetzt auch bei Frau Wagenknecht dabei sein.
Ja.
Ne, weil also das Interessante bei Frau Wagenknecht ist ja so, dass die ein politisches Spektrum abdeckt, was man gar nicht in Worte fassen kann. Die sind so links, dass sie schon wieder rechts sind. Also als ob man einen Kreis hätte. Wenn man sich immer weiter nach links bewegt, dann kommt man sozusagen am anderen Ende wieder an. Also rechts kann man sie natürlich nicht hin, aber manche Positionen decken sich halt sehr mit denen, die rechts von der CSU stehen. Das ist schon auch, also ich weiß gar nicht, weiß auch gar nicht. Also ich finde es, als Journalistin finde ich es total interessant, aber es ist irgendwie auch merkwürdig.
Ich habe zu PDS-Zeiten auch Sarah Wagenknecht auch in Bremen getroffen. Mhm. Die war dann hier auch manchmal zu Lesungen und sowas. Und das war ja auch, da waren ja nur 10 Leute oder 15. Das war total spannend. Und da hatte sie ihren Doktor, glaube ich, auch noch was noch machen und was für eine hochintelligente Frau. Die hat mich echt schwer beeindruckt. Mm. Immer so ein bisschen unnahbar oder so. Aber das ist ja schön, wenn man in so einer kleinen Runde da zusammensitzt. Dann kann man ja auch Fragen stellen und ins Diskutieren kommen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, seit die viel im Saarland war, hat sich da einiges geändert. Und Oskar Lafontaine, der ist ja immer gerne schon mal rechts abgewogen zwischendurch. Mm. Ne? Also dann mit Rentenerhöhungen, aber hier für unsere, die ordentlich einbezahlt haben, das passt eigentlich auch nicht zu.
Politisch gesehen auch so eine verkrachte Existenz, also politisch gesehen. Ne? Ja, das ist interessant.
Und menschlich auch, den habe ich natürlich in der Funktion auch mal getroffen, so unnahbar.
Ja.
So, ne? Und irgendwie dann, und ach, der war hier auf dem Marktplatz, hat er auch ein paar komische Sachen gesagt in seiner Rede. Da war die Linke, als bei der ersten Wahl, wo die Linke die Bürgerschaft gekommen ist, das war bundesweit ja auch mit Aufmerksamkeit.
Das erste Mal, ja, genau.
Da war er natürlich auch hier auf dem Markt. Da sind Leute, die Glocken um 12, schlecht getimt, unprofessionell haben sie ja gesagt. Aber, und dann hat der mit keinem von uns gesprochen. So, da standen wir ja alle drum zu. Da hat er echt geschwiegen. Also wir waren halt, naja, Christian Weber kam noch einen guten Tag gesagt, weil die kann sich auch erst für die Zeit. Das war natürlich. Da dachte ich, naja, du guckst auch nur, was steht auf dem Namensschild, mich mit dem unterhalten oder nicht.
Ja, ich glaube, manche Politiker, wenn die auf einer ganz bestimmten Ebene sind, dann ist das irgendwie so, das weiß ich auch nicht. Also wenn sich sozusagen immer das Menschenmeer teilt, wenn man kommt, das macht was mit einem, ist meine feste Überzeugung.
Ja, und es gibt auch welche, die machen es nicht. Und ja. Gysi zum Beispiel.
Der ist ja so, aber der, ich meine, Herr Gysi ist, finde ich, eins der Argumente, die schwer für die Linken spricht, weil der so, der ist ja nicht nur schlau, sondern auch witzig. Das ist eine Kombination, die gibt es in der Politik ja wirklich äußerst selten.
Und der muss gar nicht wissen, wer Sie sind, der redet mit Ihnen so, ja. Wenn Sie den ansprechen.
Dieses Talk-Format ist ja auch so toll, ja. Ne?
Ich bin, also der,
fantastisch, glaub, ja.
Das, also den habe ich auch halt über Partei getroffen, aber auch so mal. Und das war einfach völlig entspannt.
Ja, so, also so. Wirklich ein sehr schlauer, also den finde ich auch sehr beeindruckend. Also von der Politik mal ganz abgesehen. Ich habe auch schon, ich glaube, ein, zwei Mal mit ihm geredet. Das war immer ein absolutes Vergnügen. Der ist zum Beispiel auch überhaupt nicht arrogant.
Nee.
Dabei kann der natürlich, wenn jemand von allen Medien der Bundesrepublik angefragt wird, dann könnte der zum Weserkurier auch sagen, gut, eine Regionalzeitung, aber so ist der gar nicht. Also habe ich überhaupt nicht so erlebt.
Der unterhält sich auch gerne. Der hat ja auch Spaß dran, das merkt man richtig. Wenn Leute ihn irgendwas fragen, freut er sich eigentlich. Ja, das ist schon ganz
anders. Auch die Reden im Bundestag.
Ja.
Ja, toll. Sie haben, bei den Linken, dann sind Sie ausgetreten, auch bei den Linken, seitdem sind Sie parteilos?
Nee, ich war zwischendurch.
Ach, jetzt kommt's raus, das habe ich gar nirgendwo gefunden. Ja,
ich bin bei der Partei die Partei gewesen.
Ah, echt? Bei diesem Spaß?
Ja, das war aber auch, eigentlich wollte ich nie wieder in der Partei sein. Und da war ich auf einem Punkrock-Konzert und die haben gesagt, wenn du bei uns eintrittst, kriegst du ein Eierlikör umsonst.
Das hat sie nicht dazu vernommen, sie fanden es nur lustig.
Ich fand es lustig und bin eingetreten.
Ah ja.
Ich wusste ja, was sie machen. Und ich finde manchmal sogar, also was Sonneborn jetzt in Europa macht, manchmal liegt da sogar den Finger in die Wunde richtig. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut.
Manche Sachen sind auch wirklich lustig. In Bremen, die Wahlplakate, die haben ja jetzt bei der letzten Wahl, haben sie gar nichts zustande gekriegt. Ne?
Ja, schade.
Aber davor, irgendwas mit Börnsen kann ich mich nur dran erinnern. Was war das denn noch?
Ach, die haben, ich habe auf jeden Fall so, bei dass Facebook abonniert, tolle, witzige Plakate.
Absolut.
Ja, man, Politik ist ja nicht nur witzig, aber da dachte ich mir, hier nach dem Spaßverein kann ich mal eintreten, haben wir ein Mitglied mehr. Aber da bin ich, als ich mich beworben habe als Ortsamtleiter, habe ich das auch reingeschrieben, dass ich da bin. Und weil das mit der Würde des Amtes nicht so gut vereinbar wäre, würde ich dann, wenn ich gewählt werde, auch aus der Partei die Partei austreten.
Weil die zu viel Faxen machen sozusagen oder es nicht so ganz ernst nehmen. Ich habe mal bei denen, auch im Vorwahlkampf war, ich habe mal mit denen verabredet, lag noch jemand im Parteibüro und hat auf dem Sofa geschlafen. Also mich wahrscheinlich auch, gibt es wahrscheinlich sonst auch nicht so.
Ja, ich war
auch
nicht auf dem Parteitag, obwohl das im Haifischbecken war. Das kann ich ja so mal hingehen, aber war ich nicht. Aber wir hatten auch einen im Beirat von der Partei in der letzten Wahlperiode. Und tatsächlich hat er nicht nur Spaß gemacht, der hat auch richtig
gearbeitet.
Ja, der kam aus Mahndorf und hat sich dann um die Mahndorfer Anliegen gekümmert.
Aber das muss man auch, ne? Also ich finde, da hört der Spaß dann auf, wenn man gewählt wird. Das ist schon eine Verpflichtung, ne? Da kann man ja nicht zu Hause sitzen und sagen, war nur Spaß. Also das geht nur nicht. Ne?
Ja, witzig sein konnte auch. Und am Anfang waren alle genervt. Irgendwann haben wir auch alle gelacht, weil da waren so Sachen, die haben mich nicht interessiert. Und da hatten wir Corona, Online-Sitzung. Und dann Abstimmungs muss man jeden Einzelnen abfragen, ne? Wegen Rechtssicherheit so. Mit Kamera an. Moment, ich weiß noch nicht, wie ich da abstimme. Hat er gewürfelt? Ja.
Und beim nächsten Mal nein. Obwohl, das ist wirklich sowas, wo man denkt, das ist irgendwie lustig, aber ist das noch dem Amt angemessen?
Ja, bei wichtigen Sachen hat er es ja nicht gemacht. Bei Sachen,
ja, aber
wo er
das
dachte,
kann man
ist
doch
es
nicht
ja auch
auswürfeln,
gut.
Ernsthaft, oder?
Aber es war,
na gut, wer ihn gewählt hat, der erwartet vielleicht nichts anderes. Nee,
aber er hat sich wirklich um die Anliegen der Bürger auch gekümmert und bei Sachen, wo er dachte, ist mir jetzt egal, ob das ein Meter weiter links oder ein Meter weiter rechts
hinkommt. Wie heißt der denn, dass wir ihn hier auch noch würden?
Carsten Kotschwarer.
Ah ja, der ist aber jetzt nicht mehr dabei.
Nee, die sind...
Haben ziemlich verloren, geschafft. Ne?
Ja, die haben ziemlich verloren und da haben sogar welche der anderen Parteien im Beirat gesagt, das ist schade, weil der hat uns irgendwie bereichert.
Aufgemuntert, ja, das kann ich mir vorstellen. Sie waren auch, Sie sind 2000 nach Bremen gezogen, aber Sie waren mit 15 das erste Mal in Bremen, nämlich im Aladdin.
Da habe ich so grob geschätzt mal. Dass in
ich wollte sagen, aber Ihre Eltern haben Sie doch nicht mit 15 ins Aladdin gelassen. Weil haben Sie wahrscheinlich gesagt, Sie würden beim Freund übernachten,
Nein.
wenn man das so gemacht hat.
Ja, nee, ich komme ja richtig vom Land. Und da ist es so, dass...
Da lässt man die 15-Jährigen in die große Stadt fahren, in die Disco.
Das ist ja schon lange her. Da war ein Konzert. Da war ein Metal-Konzert. Und
meine Eltern hätten mich mit 15 noch nicht zum Konzert gelassen.
Haben Sie zwei ältere Brüder, die das schon
nicht
erkämpft
haben? Ah, verstehe.
Außerdem war ich ja nicht alleine da, sondern mit Freunden, die schon 18 waren. Und das... Das war kein Problem.
Verstehe.
Die haben mich auch zu Hause wieder abgeliefert, dann nachts irgendwann. Das
und zwar nüchtern. Zumindest
das nicht. Aladdin hätte mir ja keinen Alkohol verkauft mit 15.
Wenn sie zwei Kumpels mit hatten, die 18 waren. Da würde ja selbst
nicht
denken.
Da muss ich sagen, ich komme ja vom Land und da...
Da trinkt man nicht.
Da trinkt man schon früher. Das ist tatsächlich... Ich war auch früher in in so einem Jugendblasorchester vom Schützenverein. Und da wurde, heute ist das anders. Tatsächlich, das finde ich auch jetzt im Rückblick besser. Also da war das nicht so entscheidend, ob man schon 16 oder 18 ist.
Naja, ich meine, früher wurde ja auch in Redaktionen unheimlich viel getrunken, muss man sagen. Ne? Also da gab es irgendwelche Runden zum Anstoßen. Da wurde auch in den Setzereien und so wurde getrunken. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Es wird gar nicht kein Alkohol mehr.
Aber ihr wisst, als ich angefangen habe im öffentlichen Dienst, da gab es, das war ziemlich am Anfang, da hatten wir eine Besprechung in der Behörde, ist alles verjährt, und hatte hier Geburtstag und ein Sektfrühstück gemacht, morgens um 10.
Naja.
Und ich habe gesagt, ich trinke doch jetzt keinen Alkohol, ich muss nur in den Stadtteil. Da kommen Bürger zu mir und ich habe eine Fahne. Es ist 10 Uhr morgens. Das können wir doch machen, wenn wir uns irgendwie um 5 treffen. Aber dann
nicht. Ich glaube, es gibt auch genug Politikerfotos mit Cognac, Glas und Zigarre in der Hand. Ne?
Das ist aber so, das habe ich seitdem nicht mehr erlebt. Das war ganz am Anfang.
Und es gibt ja auch alkoholfreien Sekt inzwischen.
Ja, das kann man ja machen. Aber ich finde das auch gut. Wobei mir, wenn ihr Diamantenhochzeiten sucht, dann wird mir oft noch ein Schnaps angeboten. Und dann sage ich den Leuten auch, das fände ich auch komisch, ne? Wenn Sie mittags ins Büro kommen bei mir und dann rieche ich nach Schnaps. Haben Sie recht, Herr Hermenick, dann wollen Sie ein Wasser? Ich sage, ja, oder einen Kaffee, was Sie haben.
Das sehr gut.
Nehme ich gerne.
Was war das denn für ein Konzert? Wissen Sie das noch?
Boah, ich glaube, Type und Negativ oder Danzig. Also,
kenne ich beides nicht.
Ja,
sorry.
Fieser 90er Jahre Heavy Metal.
Fiese?
Fieser, dunkler Metal. Ja.
Okay, da bin ich komplett raus und kann ich irgendwie gar nicht mitreden. Sie haben gerade schon gesagt, zu Ihren Aufgaben, es sind vielfältige Aufgaben in jeder Hinsicht. Über ein paar Projekte in Hemelingen reden wir noch. Eine Ihrer Aufgaben ist jedenfalls zu 100. Geburtstagen, zu eisernen Hochzeiten und zu Diamanten. Denn Eisern ist ja mehr als Diamanten, ne?
Ja, das ist 65, ne?
Genau. Da habe ich gelesen,
muss ich aber auch immer nachgucken.
Ja, ich weiß es auch leider nicht. Da haben Sie mal erzählt, dass der erste 100-Jährige, glaube ich, den Sie gratuliert haben, Ihnen gleich gesagt hat, dass Ihnen Ihr Bart nicht steht, so ungefähr, ne?
Was hat er das gesagt? Da war ich ja noch viermal öfter oder fünfmal, der ist 105
geworden. Der ist 105,
ja. Ich glaube, ja, kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Wenn ich das gesagt habe, dann stimmt das auch. Der war sowieso witzig, der hat früher im Ortsamt gearbeitet und so. Das war.
Da wollte ich Sie fragen, was Sie da für besondere Erlebnisse haben bei solchen Anlässen. Ich meine, das ist doch ein ganz großer positiver Teil des Amtes, oder? Weil die Leute sich wirklich freuen, wenn man da kommt. Kommt der Bürgermeister nicht auch bei 100 Jahren?
Wenn Sie davon 80 Jahre in der SPD sind, ja.
Ach, sonst nicht. Es gibt zu viele 100-Jährige
inzwischen. Ja, das kann er gar nicht schaffen.
Ah ja.
Und ich glaube,
bald ist es vielleicht so, dass er zum 110-Jährigen geht, das ist dann noch zu schaffen.
Aber das hatte ich noch nicht. Das kann, also bei uns. Aber das ist total, es ist schwierig mit der Zeit, die man hat, aber da nehme ich mir meist eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit und gehe dahin und die Leute freuen sich tierisch und sind, die fühlen sich auch geehrt.
Die putzen sich raus vorher, ne?
Ja, manchmal, und das ist ja manchmal so bei Diamanten-Hochzeiten, manchmal haben wir auch ganz viele Leute, die sagen, wir rufen immer vorher an, ob das passt, weil manchmal sind Leute auch krank und so, da machen wir gerade eine Weltreise. Aber vielleicht kommen sie, wenn wir wieder da sind. Das ist ganz schön.
Wenn die 65 Jahre verraten, mit 100 wahrscheinlich nicht mehr, oder gab es
das auch schon? Nee, das hat man noch nicht.
Dann bleibt man schön in Hemeling.
Ja, da gibt es aber auch ganz unterschiedliche Leute, manche sind dann schon kränklich und andere erzählen dann. Wie dieser Herr da, der mir gesagt hat, sollen sie nicht machen, und der hat mir auch.
Der Bart ist aber dran geblieben, oder war das eine andere Art von Bart als
jetzt? Das wechselt immer die Woche über.
Ach so, ja klar. Je länger man sich nicht rasiert, desto anders
wird der Bart. Ja, und Ihre Kollegin hat gesagt, sie ist ohne Foto heute.
Ja, das stimmt. Wir können es den Zuhörern trotzdem, Sie haben halt einen sogenannten Drei-Tage-Bart, würde ich schon sagen, auf die Entfernung.
Ist Montag wieder weg, habe ich einen wichtigen Termin.
Dann hätte der 100-Jährige natürlich auch nichts gesagt, wenn Sie ihn montags besucht hätten.
Das stimmt. Pech. Ja. Aber wenn ich sage, also Internas aus dem Ortsamt aus den 70er Jahren habe ich erfahren zum Beispiel, weil der eine da gearbeitet hatte.
Der 105 geworden ist. Was hat er denn erzählt?
Also da war der Alkohol noch weit verbreitet im Ortsamt.
Und nicht nur in Hemelingen, muss man sagen.
Nicht nur in Hemelingen, aber auch mein Vorgänger und der Vorvorgänger, die hatten da nichts mehr, das weiß ich, die habe ich kennengelernt. Und da gab es auch so Techtelmechtel, hat er noch gesetzt.
Ah, interessant. Das gibt es heute natürlich auch gar nicht mehr, ne?
Bei uns nicht. Nee.
Nein, das, natürlich nicht. Nee, gar kein Ortsamt. Die Zeiten sind ja lange vorbei.
Das kann ich nicht beurteilen. Da habe ich keinen Einblick in die
Ortsämter. Ironie aus. Okay, also, ich will das gar nicht. Also man weiß es nicht. Geht einem ja auch nichts an.
Ich weiß auch wirklich nicht.
Das gehört jedenfalls zu den schönen Seiten Ihrer repräsentativen Aufgaben. Davon haben Sie ja eine ganze Menge.
Aber, und es gehört auch zu den informativsten, weil da die Leute, ich nehme ja Zeit und die erzählen mir ja nicht nur, wie sie sich kennengelernt haben, so, und wo sie schon mal da sind, Herr Hermenink, hier vorne an der Ecke, das stört uns schon immer, wenn wir da mit dem Rollator um die Ecke gehen wollen, geht das nicht. Oder
können Sie das denn hinkriegen, weil das ist ja richtig, also die Beschwerde ist nicht ein Riesenproblem in Ihrem in dem Stadtteil, aber sie ist für diese Menschen ein echtes Problem, ne?
Ja.
Dass die da fallen könnten oder dass sie irgendwie immer aufpassen, den Rollator hochheben. Kriegen Sie das denn hin, dass Sie dann auch diese Steine dann also da wieder festmachen lassen und so?
Das geht sogar relativ einfach, weil da gibt's, da sind wir ja, wir sind ja sowas wie Netzwerker. Also so eine Kleinigkeit, da geht es auch manchmal mit einem Anruf und dann sagt der Kollege vom ASV, ja, haben wir nicht im Blick oder ich fahre da erstmal vorbei, ja, haben wir gemacht.
Ja, das ist natürlich gut, wenn Sie Erwartungen nicht erfüllen können, dann wird es halt ein bisschen doof. Ne?
Aber das sage ich immer ehrlich, wenn Leute sagen, jetzt muss hier die Heerstraße mal saniert werden, dann sage ich, ja, das wünschen wir uns alle, der Beirat
macht hier. Aber man kann ja auch nicht jeden Pflasterstein festklopfen, das wird ja auch nicht gehen, ne?
Nee, aber eigentlich schon. Eigentlich gibt es eine Verkehrssicherungspflicht der Stadt und das machen wir eigentlich auch. Also wenn Sie mal bei sich gucken, ab und zu liegen da so hellere Platten dazwischen beim Gehweg. Das ist
ich bin da schon oft drüber gestolpert. Einmal habe ich mich auch schon lang gelegt. Kann ich da die Stadt eigentlich verklagen? Wahrscheinlich, ne?
Ja. Deswegen reparieren die das auch eigentlich zügig. Ne?
Ja.
Müssen wir mal hier den Kollegen Herrn Möller anrufen, den Ortsamtsleiter, der da zuständig ist.
Ja, den müssen wir erstmal hierher einladen. Dann werde ich ihm jede einzelne Stufe, über die ich schon mal gestolpert bin. Sie kennen das ja, wenn man plötzlich so einen kleinen Hüpfer macht, weil man mit dem Schuh an die Kante gestoßen ist. Ne?
Aber bei anderen Sachen kann ich den Leuten halt erklären, warum das nicht so einfach ist. Auch ein Beispiel, wir haben so eine Sackgasse bei uns, die ist in einem furchtbaren Zustand, so baulich. Aber da sind halt irgendwie 4 Häuser. Für die Leute, die da wohnen, ist das furchtbar. Aber den kann ich dann auch erklären, sie wissen, wie das bei uns aussieht mit Geld. Und auch der Beirat hat gesagt, das ist jetzt nicht die erste Straße, die gemacht werden sollte, sondern es gibt welche, die ganz viele Menschen nutzen. Die muss erst gemacht werden. Oder Barrierefreiheit.
Lassen Sie sich damit trösten, weil für die ist das ja im Prinzip jetzt durchs Anfühlen nichts Besseres, obwohl man es aus Vernunftgründen natürlich nachvollziehen kann.
Nicht alle. Aber ich sag mal 95%, die sagen dann, ja, finde ich jetzt nicht so toll, aber ich möchte mich bedanken, dass Sie uns das ausführlich erklärt haben. Manchmal ist es ja auch so, da kommt sowieso in 3 Jahren wird der Kanal erneuert und dann machen die Straße neu.
Dann doof ist es, wenn irgendwelche Anliegerbeiträge fällig werden, wenn was ganz neu gemacht wird.
Das ist abgeschafft in Bremen.
Ja, genau.
Das war doof.
Dann wird es aber meistens nicht mehr so allzu dringend empfunden.
Das stimmt, das haben wir auch schon erlebt. Wir haben ja auch, Hemeling ist ja total unterschiedlich. Wir haben ja auch Bereiche hinten, Mahndorf-Abergen, da gibt es gar keine Bürgersteige. Und da hatten wir auch, was Sie da sagen, da hatten wir vor ein paar Jahren auch mal so, können wir das hier nicht mal machen? Und da war noch diese Regelung noch nicht so. Da habe ich gesagt, ja, das müssen Sie dann aber bezahlen. Und dann steht Ihr Auto da auch nicht mehr vor der Hecke, weil dann ist da ja ein Bürgersteig. Ach so. Ach nee. Vielleicht, eigentlich geht das doch, wie das hier ist.
Das ist auch ganz schön teuer, ne? Also wenn man ein Grundstück hat, was längs ist oder so an so einer Straße, da kann man ein paar 5-stellige Beträge, das hat auch einfach nicht jeder, muss man ja auch mal sagen.
Ja, wir haben auch einfach Bereiche, wo halt wirklich nicht viel ist. Und in einem Bereich, da hat der Beirat dann so Verschwenkungen bezahlt und über ein paar Poller gesetzt, sodass man dann trotzdem geschützt da lang gehen kann. Und es war halt finanziell nicht so teuer. Und trotzdem waren alle zufrieden. Und da war es halt wichtig, dass man das bespricht. Und dann waren die Leute auch zufrieden. Da machen wir eine Bürgerversammlung und sowas dann auch für einzelne Bereiche.
Also als Ortsamtleiter lerne ich aus dem, was Sie mir erzählen, man muss schnacken können und man muss pragmatisch sein.
Ja.
Das sind somit 2 wichtige Tugenden.
Ja, und das ist ja aber ja nur der eine Teil. Eigentlich sind wir ja hauptsächlich auch die Moderatoren der Beiratsprozesse und so. Die Sitzungen machen und netzwerken, muss man wissen, wer wo wie zuständig ist und so.
Ja, sind Sie ein beliebter Ortsamtsleiter?
Ah, das ist witzig, dass Sie das fragen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, mit denen ich gut klarkomme, aber wir haben so mal Studenten durch Hasstedt geschickt, einen Postweg lang, und dann kam die hinterher zu mir, Jörn, der eine, der hasst dich. Ich so, was, warum das? Das hat er nicht gesagt, aber die waren im Auftrag auch des Ortsamtes und der Hochschule unterwegs, der hasst dich.
Einer, da können Sie doch den ganzen Tag nur jubeln durch die Gegend
tüpfen. Dachte ich auch, da komme ich. Als Sozialarbeiter hätte ich das nicht abgekonnt, aber irgendwie habe ich das gelernt, man kann es nicht jedem recht machen.
Berufsehre, aber trotzdem, das geht ja gar nicht.
Nee, wir haben ja
auch. Vor allen Dingen, es wird vielleicht auch Leute geben, also die sagen, der ist ganz toll und denken, na, so toll ist er dann doch nicht oder so, ne?
Ach, das ist,
aber man kann es doch nicht allen recht machen. Wie wollen Sie das denn
will
schaffen?
Will ich gar nicht. Außerdem gibt es auch Sachen.
Schon der Bart könnte manche
erfahren. Ja, oder die Frisur. Aber das ist.
Das war ein Scherz.
Ja, aber wir haben ja auch Sachen, zum Beispiel Kindergarten bauen. da haben wir, wenn sie da eine Bürgerversammlung machen, da haben sie auch Leute, die haben da keinen Bock drauf, auf das Kindergeschrei.
Ja, das verstehe ich auch.
Ja, kann ich auch verstehen. Und die hassen mich dann vielleicht hinterher, weil ich sage, ja gut, aber wir leben in einer Stadt.
Ja, in einem Gemeinwesen ist das eben so.
Ja, genau. Und dann werden wir dagegen klagen. Dann sage ich, ja, da gibt es aber neue Regelungen im Bundesemissionsschutzgesetz, dass das kein Klagegrund mehr ist. Aber das, gehen sie gerne zum Anwalt und dann finden die mich doof hinterher.
Ja,
aber das Allgemeinwohl überwiegt halt dann auch.
Aber das ist ja auch, wenn Leuten ein größeres Haus vor die Nase gesetzt wird und die konnten immer was weiß ich wohin gucken, daneben ist aber ein leeres Grundstück, die sind auch sauer auf das Schicksal, auf den Bauherrn oder sonst irgendwas.
Hatte ich gestern
Kein erst. Hochhaus im Viertel, das ist auch so ein Thema, ne? Also
ich hatte das gestern erst, genau so ein Anruf. So. Und dann habe ich mit der Frau, glaube ich, eine halbe Stunde gesprochen, die war jetzt nicht glücklich hinterher, aber hat so gesagt, naja gut, also der habe ich halt gesagt, sie haben doch da auch ein Haus gebaut.
Naja.
Ja, das haben wir gekauft, das war schon da. Ja, aber dann sage ich
irgendjemand hat es gebaut, ja.
Kann ja der Gegenüber jetzt gebaut hat auch sagen, ihr Haus muss da weg, damit man ins Grüne guckt. Ja, irgendwie haben die ja recht, aber es stört mich ja trotzdem. Das geht auch nicht so weiter, hier wird jede Baulücke jetzt zugebaut. Und dann habe ich ihr aber zugehört und ihr das auch erläutert, dass da jemand hat ein Grundstück gekauft und möchte da ein Haus bauen. Ob man das nicht verbieten kann, habe ich gesagt, nee.
Das ist ein gutes Recht. Und dass man, denke ich, auch immer, dass Leute wissen müssen, es fehlt an Wohnungen in Bremen. Ne? Man kann also, muss doch zusehen, dass jemand, der keine hat oder mit drei Kindern in zwei Zimmern leben muss, dass das irgendwie abgestellt werden kann, also verbessert werden kann. Ne?
Ich sag mal so, 95% der Leute, mit denen kann man vernünftig reden, auch wenn man nicht jeden Wunsch erfüllt, aber es gibt immer so einen kleinen Anteil, die sind nicht kompromissfähig und denen kann man auch nicht helfen. Wir versuchen immer, auch mit dem Beirat eigentlich den Bürgerwünschen zu entsprechen, soweit das geht. Und das sind eigentlich immer Kompromisse.
Ne? Ja, es gibt ja widersprüchliche Bedürfnisse und Wünsche. Ne? Das ist ja so.
Da muss man abwägen.
In Hemeling tut sich allerhand. Manches tut sich auch nicht. Ich komme erstmal auf das, was sich tut. Die Union Brauerei will ihren zweiten Standort in Hemeling eröffnen. Wie weit ist denn das eigentlich?
Ich habe gestern durchs Fenster geguckt. Das geht voran. Die sind da am Bauen die ganze Zeit schon. Die machen halt das, was sie jetzt schon machen dürfen. Die haben das ganze Gebäude entkernt, das Dach gedämmt, da kommt auch Photovoltaik drauf, die Fernwärme ist angeschlossen. Das soll ja dann auch jetzt zügig vorangehen weiter. Also Herrn Kastens habe ich auch neulich getroffen, da den Chef,
bis wann? Läuft.
Also ich glaube, sollten die dieses Jahr schon anfangen.
Ah, ja.
Das wird aber vielleicht ein bisschen knapp, wenn ich mir das so angucke, wie das so üblich ist. Aber spätestens Anfang nächsten Jahres wollen die da loslegen.
Das Coca-Cola-Gelände wird erschlossen.
Da ist das meiste abgerissen schon.
1500 Menschen werden in Hemeling noch dazukommen, wenn alle Wohnungen verwirklicht werden können und werden. Ne?
Ja.
Weiß ich nicht, wie das jetzt mit Baupreisen und so ist, ob das im Moment in dem Maße vorangeht, wie man sich das wünscht. Aber ist ja auch egal, selbst wenn es in. Aber 1500 Menschen ist schon eine Hausnummer, ne?
Ja, im Vergleich zu dem, was auf der Rennbahn kommen sollte, nicht so, ne? Das kommt ja nicht, das ist ja auch noch unser Stadtteil.
Ja, das stimmt. Ja. Da weiß ich auch nicht so genau, was ich davon halten soll, aber davon mal ganz ab. Rennbahn wollte ich Sie auch noch fragen. Und ich habe gelesen, dass jetzt ein Name für das Areal gesucht wird. Seit, glaube ich, ein paar Tagen, ne? Haben Sie aus. Gibt es schon Vorschläge? Können Sie da schon zwei, drei sagen?
Das Brauerquartier war ein Vorschlag.
Das Brauerquartier?
Ja, weil da ja die Brauerei, lange vor Coca-Cola war da ja die Hemelinger Aktienbrauerei. Die anderen Vorschläge. Fuftheil, also für 15 auf Platt.
Ah.
Die Begründung habe ich vergessen. Weiß jetzt nicht mehr. Wir sammeln erstmal. Also es gab so verschiedene Könige. Quartier hat jemand gesagt.
Oh, da würde sich Familie Könige aber sehr freuen.
Aber das haben die Grünen bei uns als Antrag eingebracht, haben wir aber alle unterstützt. Und in der Antragsbegründung, die wird immer nicht mit abgestimmt, aber da stand drin, es kann ja nicht sein, dass das Quartier Könige-Quartier heißt. Einem Herrn, der hier ewig Steuern hinterzogen hat und dann wiedergekommen ist, als verjährt war, dass der dann hier auch geehrt wird.
Oh, immer dieses Moralisierende, okay.
Ja.
Coca-Cola-Areal wird es mit Sicherheit nicht heißen, denke ich mal.
Nee, also ich gehe nicht davon aus. Wobei so ein Quartiersname ist ja auch keiner, der irgendwo festgelegt ist. Ne? Der bildet sich ja.
Aber der bleibt aber schnell im Kopf hängen wie Tabakquartier. Also das ist drin.
Das hat funktioniert. Und deswegen wollte der Beirat das auch vor der Sommerpause schon abschließen, weil der Bebauungsplan für Coca-Cola soll vor der Sommerpause in die Auslegung kommen und in der Deputation gelesen werden schon mal. Und da sollte das schon drinstehen, der neue Name.
Jetzt sammeln Sie Vorschläge, dann, wie wird das gemacht? Wird im Beirat abgestimmt?
Ja.
Aus den Vorschlägen oder könnte noch was ganz anderes auf den Tisch kommen?
Aus den Vorschlägen.
Das also, schon, ne?
Da wird ja sogar Geld ausgelobt vom Beirat und Beiratsmitglieder.
Wie viel kriegt man denn?
150 und 25. Drei Plätze gibt es.
Die ersten drei Namen, die dann in die engere Auswahl sind, die drei werden belohnt. Könnte ich da auch mitmachen oder dürfen das nur Hemelinge?
Oh, wir haben auch schon Vorschläge von außerhalb gekriegt. Klar, darf jeder mitmachen.
Sehr gut.
Gerne.
Ja.
Und dann stimmt der Beirat ab, weil der Beirat ist auch sowieso zuständig für Namensgebung von Straßen. Mhm. Also das entscheidet der Beirat dann sowieso. Und dann macht der, weil so ein Quartiernamen, den gibt es gar nicht so richtig. Den gibt Tabakquartier, das ist gar nicht gesetzlich festgelegt, dass ein Quartier einen Namen haben muss, aber dann wird der Beirat das denn empfehlen, dass man das in der weiteren Vermarktung so nutzt.
Ich glaube, das ist auch ganz gut. Ne? Das ist schon identitätsbildend so ein bisschen. Also wie gesagt, Tabakquartier funktioniert ja total gut. Ne?
Aber mal gucken, was, je nach, wenn wir jetzt so irgendeinen verrückten Namen, wenn der ausgewählt wird, ich meine, die Erdbeerbrücke, nennen alle die Erdbeerbrücke und nicht Karl-Karstens-Brücke. Ne? Also
ja,
es gibt dann noch das Volk selbst, was
aber den eigenen. Aber Erdbeerbrücke ist ja viel sympathischer,
ja,
muss
ich auch.
Man sagen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, warum heißt die Erdbeerbrücke?
Weil da irgendwann mal ein Erdbeerfeld daneben war, habe ich mal gelesen.
Ah, ja.
Oder Erdbeeren verkauft worden sind, das hat sich so eingebürgert. Das ist irgendwie echt total sympathisch.
Ja, finde ich auch.
Bei uns heißt die Hasstädter Brückenstraße auf unserer Seite noch. Das weiß auch kein Mensch. Es sei denn, man muss da irgendwie eine Verkehrsanordnung lesen.
Ja, oder googelt sich dahin. Ne?
Ja.
Dann könnte man es noch sehen. Dann auf der Rennbahn. Was passiert da im Moment?
Da ist jetzt am Wochenende ein großes Red Bull Fahrradrennen.
Oh, toll.
Riesending mit Crossbike oder so heißt das. Also da haben wir ja einen großen Bürgerbeteiligungsprozess, also abgesehen von diesen ganzen Volksentscheidsachen, einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Gestaltung gehabt und da gab es ja noch Einigkeit, was da hinkommen soll.
Aber das ist ja noch nicht so weit, es ist ja noch nicht dahin gekommen.
Nee, und das wird auch nach und nach passieren. Und ich habe
aus finanziellen Gründen vor allen Dingen, ne?
Ja, der Beirat hat auch einen Haushaltsantrag gestellt, so heißt das, wenn sich ein Beirat wünscht, dass Geld ausgegeben wird für Sachen und bei allen möglichen Ressorts.
Mehr über global Mittel hinaus, ne?
Ja,
für einzelne Projekte.
Wir haben über 70.000 Euro, aber damit kann man ja nicht den Weg bauen.
Nee, nee.
Also das reicht nicht. Nein, also Sportplätze sollen dahin, das soll auch der ansässige Sportverein dahin verlagert werden, das möchten die auch, die sind da nicht glücklich an dem jetzigen Standort. Dann eine Eventhalle am besten für Sport.
Kann man dann an dem ehemaligen Standort des Sportvereins Wohnungen bauen?
Ja.
Ah.
Das ist auch.
Das ist schon mal, finde ich, das besänftigt ja vielleicht schon mal, auch wenn es nicht so viele werden können, wie da mal geplant waren. Aber das ist ein Anfang.
100 Stück oder so kann man
dann bauen. Ja, immerhin.
Es baut aber keiner im Moment, weil sich
wirtschaftlich. Nee, im Moment nicht, aber das wird sich ja wahrscheinlich irgendwann widerlegen, denke ich mal.
Dann wird dann große Bürgerflächen hinkommen, also wo man auch Party machen kann. Da ist ja angrenzend auch die neue Fahr. Das ist
in Berlin ist es überhaupt am großzügigsten mit Freiluftpartys, habe ich auch gelesen.
Ne? Ja, wir haben lange Zeit gar nichts ausgeschlossen. Und andere Stadtteile haben alles ausgeschlossen. Das sind so die Extreme. Ne?
Ja, da kommt auch immer auf die Anwohnerschaft so ein bisschen an. Ne? Da ist auch die Frage, möchte ich daneben wohnen?
Ja,
wenn es weit genug weg ist, dann ist es wahrscheinlich für alle Beteiligten
ganz schön. Also deswegen, wir haben jetzt nochmal geguckt, welche Flächen in Frage kommen, auch im Gewerbegebiet Hansa-Linie.
Räumen die denn auch hinterher auf?
Ja,
da kommt auch jemand und guckt. Oder müssen wir einen Müllsammlertrupp dahin schicken?
Nee, das müssen wir nicht machen.
Weil das müsste man dann schon, finde ich. Da müssten kleine Pflichten vielleicht mit dran gebunden werden.
Die sind ja da drin.
Genau.
Das muss bis zum nächsten Werktag, 10 Uhr, muss das aufgeräumt sein. Und dann geht auch einer hin und guckt sich das an, ob es aufgeräumt ist.
Und wenn nicht, ist irgendwann Feierabend.
Ne, wenn nicht, muss erstmal der Mensch, der die Party angemeldet hat, oder das bezahlen.
Ne? Ja, ist auch richtig.
Und das und auch während der Veranstaltung, wenn es die Lage zulässt, sagt die Polizei, und das lässt sie meist, geht einmal am Abend auch ein Polizist da vorbei.
Mhm.
Und wenn es Lärmbeschwerden gibt, dann gehen die da auch sofort hin und haben das auch schon beendet. Ne?
Ja, das muss auch sein, ne? Wirklich bei allem Verständnis und bei aller.
Aber man muss halt abwägen. Ne? Als Mercedes 40 geworden ist, hat auch Peter Maffay gespielt, da konnte ich mitsingen, wenn ich gewollt hätte.
Ja.
Also das
als
ist
früher noch im Stadion Bands aufgetreten ist, konnte man auch in Schachhausen mitsingen. Aber aber das ist halt einmalig und das ist halt dann im Sommer jedes Wochenende, ist ja ein kleiner Unterschied.
Ja, da gibt es so eine Vorschrift alle 3 Wochen.
Dann eben alle 3 Wochen, aber es ist ja ein Unterschied. Auf einmal, einmal 40 Jahre Mercedes oder so.
Und
dann kommt in 10 Jahren, bei 50 Jahren kommt er vielleicht wieder.
Und das finde ich wichtig, dass auch die anderen Stadtteile, also dass man da nicht Nein sagt, weil dann ist es natürlich weniger, wenn es sich mehr verteilt. Und wenn jetzt alle Stadtteile sagen würden Nein, nur Hemelingen sagt Ja, dann sagen wir auch irgendwann Nein.
Ja, ja, genau.
Weil das eigentlich. Und wir haben auch noch mehr Flächen. Also, dass ein Stadtteil dann das oder so ein Beirat das Ganze ausschließt, kann ich auch nicht nachvollziehen.
Mhm.
Also, es gibt. Ach, weiß ich, okay, Schwachhausen vielleicht.
Um den Ärger zu vermeiden, natürlich. Ne?
Ja. Aber irgendwo müssen die Leute auch
feiern. Ja, und es muss eine geeignete Fläche sein. Wenn alle nur am Osterdeich feiern, also da tun mir die Leute am Osterdeich auch ein bisschen leid. Und dann, sie machen es ja sowieso.
Ja,
also
eben.
Da werden ja sowieso Partys gefeiert, bis die Polizei kommt und die Leute verjagt.
Ja.
Dann also, sind sie am nächsten Abend halt
wieder da. Das ist auch keine angemeldete Freiluftparty dann.
Mir ist auch nicht die richtige Fläche dafür, ne?
Nein.
Der Osterdeich, das ist viel zu gefährlich da.
Ich glaube, im Viertel da wieder hinten, hinterm Sportamt da irgendwie oder an dem Strandbereich da hinten, da sind die irgendwo dann die Freiluftpartys. Und da ist man von der Wohnbevölkerung auch weit genug.
Ja. Was nicht funktioniert, Sie haben irgendwann mal gesagt, wir brauchen die besten Schulen in den benachteiligten Quartieren.
Ja.
Das ist ja wohl nicht der Fall, oder?
Es sind
gute Schulen,
ja.
Aber jetzt zu sagen, dass in benachteiligten Quartieren die besten Schulen Bremens sind, das ist eine Vision, die man vielleicht erreichen kann, aber so ist es ja nicht.
Nee, so ist es nicht und da muss man dran arbeiten.
Und das ist traurig.
Ja, ich finde das auch traurig.
Weil weiß man schon seit mindestens 25 Jahren oder noch länger.
Ich habe mich auch schon mit Staatsräten gestritten darüber, warum ausgerechnet in Hemeling die Kita-Versorgung so schlecht ist oder in Schwachhausen.
Ich weiß.
Nee.
Das ist aber nicht nur Hemeling, ne, sondern das sind die Gebiete, wo Eltern auch nicht auf die Idee kommen würden, einen Kindergartenplatz einzuklagen. Das ist bitter, finde ich auch.
Das hat uns ein Staatsrat mal auf einer Beiratssitzung in der Öffentlichkeit gesagt. Ja, da müssen wir was tun, da klagen ja auch die Eltern. Wo ich dachte, nee,
ja, ja.
Irgendwie die politische Linie seit Generationen dieser Regierung ist, wir müssen benachteiligte Quartiere stärken.
Genau.
Und dann muss er das auch durchhalten.
Auf jeden Fall.
Und im Ortsteil Hemeling haben wir jetzt eine über 100%ige Versorgungsquote inzwischen mit Kita-Plätzen.
Mhm.
Das hat geholfen. Also man kann auch was tun. Und aus meiner vorangegangenen Tätigkeit kann ich ja die GSO als bundesweites Vorzeigebeispiel sagen. Die haben so viele Anmeldezahlen, die können sie gar nicht bedienen und die müssen eine Quote machen, dass sie so und so viele Kinder aus dem Stadtteil nehmen, weil sonst würden auch aus gut bürgerlichen Stadtteilen würden sie die Schule schon voll kriegen. Also da kann man was machen. Ne?
Aber war nicht in der Schule Alter Postweg? Gibt es da nicht noch viel zu tun und zu sanieren?
Ja, die ist
dann wird ganztags. Die ist schon abgerissen.
Die ist abgerissen,
das habe ich gar nicht.
Die steht nicht mehr. Ja, macht nichts. Die haben jetzt einen Containerbau.
Und das ist natürlich auch nicht dolle, ne? Die besten Schulen.
Die sind jetzt schön an der Weser und das Kollegium sagt eigentlich, so schön war unsere Schule noch nie.
Das liegt auch vielleicht ein bisschen, wie sie vorher war. Vorher war das ja, da haben sie sich jedenfalls oft drüber geärgert, dass da wenig passiert ist.
Das
gut, jetzt sind es Container, dann findet man, sagen wir mal so, wenn man aus einem löchrigen Zelt kommt, dann findet man eine Bude oder eine Hütte, ganz toll. Ne?
Ja, da waren irgendwie so Baustützen im Keller schon seit 20 Jahren, damit das Erdgeschoss nicht einstürzt.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Der Musikraum war nur nutzbar, da fehlte der zweite Fluchtweg, da stand draußen so ein Baugerüst dran zum Fliehen, und dann, weil man über die andere Hälfte des Dachgeschosses nicht mehr gehen konnte, weil das auch einsturzgefährdet war. Wir haben noch mehr Schulen, wo man nicht aufs Dachgeschoss darf.
Deswegen sage ich ja, also ich meine, die gute Schule, die besten Schulen, ist es ja nicht nur baulich, sondern es ist ja ein bisschen mehr. Ne?
Natürlich.
Wie viele Lehrer in den Klassen sind, wie viele Sozialpädagogen da. Sind Sie denn da zufrieden? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Da werde ich, glaube ich, aber nie zufrieden sein. Ich muss aber sagen, es gibt ja Sachen, zum Beispiel haben wir in Hemeling eine geringere Klassenfrequenz in den Grundschulen als in bürgerlichen Stadtteilen.
Das muss aber auch so sein.
Das muss auch so sein.
Das ist auch ein Versprechen der Regierung.
Ja,
ne?
Und es ist eine große Herausforderung und wir haben echt total engagierte Pädagoginnen bei uns. Ich sage immer ganz gerne, wenn Sie sich leicht machen wollen, werden Sie nicht Lehrer in Hemeling, dann gehen Sie woanders hin, dann suchen Sie sich eine andere Stelle. Weil sie bei uns halt viele Herausforderungen haben. Und ich bin überhaupt gar nicht zufrieden. Zufrieden bin ich, wenn wir die gleiche Abiturientenquote haben wie in bürgerlichen Quartieren. Ist ein bisschen einfach gedacht, aber ein einfacher Indikator, den brauchen wir irgendwie.
Mhm.
Weil die Kinder bei uns genauso schlau oder dumm geboren werden wie woanders.
Obwohl, das könnte auch sein, dass anderswo die Abiturientenquote sinkt. Dann wären sie auch auf dem gleichen Niveau.
Analphabetisierungskurse müssen wir anbieten.
Das sagen sie so. Es gibt ja leider Kinder, das zeigen ja nun Untersuchungen, die nah am Analphabetismus die Schule verlassen, leider. Ne?
Ja,
das ist übrigens das, was ich immer denke, dass man, wer hier politische Verantwortung für jeden Einzelnen, der so die Schule verlässt, dass man das nicht ertragen können kann. Was soll aus denen werden? Die haben es so schwer. Selbst wenn sie es schaffen, es gibt ja so Spätstart oder so. Aber das ist so schwer, das hinzukriegen mit Abendschule, Schulabschluss nachmachen und so weiter.
Ja, wir haben
unter
den Erwachsenen auch einen gar nicht so geringen Anteil an Analphabeten.
Ja.
Bei uns jetzt auch hier, VHS macht das auch
solche
mit der
Kurse,
Kirche zusammen, ne? So Grundbildungskurse.
Manche trauen sich halt aber trotzdem nicht. Ne? Also das ist, ja, finde ich. Und wenn die aus der bremischen Schule kommen, die da jetzt Kurse machen, das finde ich skandalös. So, tut mir leid, aber das hat gar nichts mit der Farbe der Politiker zu tun, aber das geht nicht.
Nein, das geht auch nicht. Aber es geht nur mit mehr Personal, besondere Aufmerksamkeit, zwei Leute am besten in der Klasse, damit man sich um die Leute auch, um die Kids auch individuell kümmern kann.
Ich habe es ja schon x-mal gesagt, deswegen manche Zuhörer wird es langweilen. In sozialen Brennpunkten müssten alle Klassen in der Grundschule nicht mehr als 8 Kinder haben. Das wäre meine Vorstellung. Und dann könnte man sich wirklich mit diesen Kindern richtig beschäftigen.
Das gehe ich mit.
8 Kinder oder höchstens 10, aber mehr nicht.
Ja, oder 2 Kräfte halt, ne? Die dann.
Aber trotzdem wäre je kleiner, desto besser. Wirklich eine richtig kleine Gruppe.
Ich bin dafür. Ich muss aber sagen.
Aber wo sollen die Lehrer herkommen?
Ne? Wo sollen die herkommen? Wer soll die bezahlen? Und wir haben ja auch neue Kitas bei uns, die konnten nicht richtig eröffnen, weil nicht genug Erzieherinnen da waren. Das ist natürlich furchtbar. Ewig haben wir für die Neubauer gekämpft, jetzt sind die endlich da.
Ja, schwierig.
Und konnten sie mit einer Gruppe
auch machen. Aber es liegt ja auch tatsächlich an der Ausbildung für Erzieher, die 5 Jahre dauert, viel zu wenig Geld, die wenig Geld bekommen. Ich habe mich schon oft gefragt, ich wusste es gar nicht, die müssen ja irgendwie Anerkennungsjahre machen, auf jeden Fall 5 Jahre. Das ist ja wie ein Studium für, ich weiß nicht, wie lange ein soziales Arbeitsstudium dauert.
7 Semester, 6.
Also weniger als die Ausbildung der Erzieherin, das ist, also da stimmt ja irgendwas nicht, das weiß man ja auch.
Ja, die Bezahlung vor allen Dingen. Ja. Und das ist halt auch, es hat halt auch mit Wertschätzung zu tun, dass Leute, die in diesem Bereich arbeiten, bedeutend weniger Geld verdienen. Ist so bei Sozialarbeitern übrigens auch so. Das Fachhochschulstudium, ich habe ja gesagt, mein Bruder ist Ingenieur, das war aber eine andere Gehaltsklasse, die der hinterher hatte. Und ich dachte, wir haben doch den gleichen akademischen Grad. Also das ist nicht fair. Also da ist ein bisschen was passiert in den letzten Jahren, aber ich finde immer noch nicht ausreichend.
In anderen Ländern sind das ja auch Akademiker, die Erzieher. Ne?
Ja.
Das ist natürlich, das umzustellen ist ziemlich anstrengend, teuer. Da müssen Eltern oder die Kommune auch mehr Geld für den Platz bezahlen, ist ja klar. Ne?
Da muss er auch mehr kriegen. Ne? Und eigentlich haben wir, das fand ich, Heiner Geißler habe ich mal erlebt, der CDU, den hat mal einer nach Geld gefragt, ich diskutiere gar nicht mehr drüber. Irgendwie Tobinsteuer, das muss er natürlich genau bezahlen, hier 1%. Und dann haben wir so und so viele Milliarden, so jetzt keine Fragen mehr über Geld. Geld gibt es wie Dreck, das muss man sich nur nehmen.
Wie Dreck.
Ja, das fand ich ganz beeindruckend, dass auch jemand von der Union sowas sagt.
Ja, Heiner Geißler gehörte ja nun zu denen, die weit links standen in der Union. Auf jeden Fall eine wichtige Stimme. Komisch, ne? Da gibt es gar keinen Nachfolger, oder?
Das ist schade, ja. Und man muss ja sagen, unter Helmut Kohl war der Spitzensteuersatz höher als heute.
Mhm.
Der ist ja unter Schröder ordentlich gesenkt worden. Ne? Also
es gibt
Möglichkeiten, da was zu holen.
Also es ist ja schon klar, dass Geld da ist. Dass es halt, wofür es ausgegeben wird, ist halt die große Frage, ne? Das ist ja, glaube ich, unstrittig. Ne?
Das wenn man aber allein den in Bremen, also zum Beispiel in Bremen, wir haben einfach zu wenig. Also ich weiß gar nicht, wo man hier noch viel streichen soll. Da gibt es dann immer diese, was mir auch begegnet ist, wenn ich in Hemeling erklären musste, gut, da haben wir kein Geld für. Ja, aber die Martini-Straße. Da denke ich, ja.
Das ist schon ein Beispiel, wo es, das ist zwar nur einmalig, die Ausgaben, aber das kann man einem Hemeling auch nicht gut erklären.
Nee, kann man auch nicht. Und ehrlich gesagt, ich fand sie jetzt auch keine tolle Aktion, aber die Probleme unserer Stadt wären nicht gelöst, wenn wir auf die Martini-Straße verzichtet hätten. Das sind ja Peanuts. Also diese Investitionen in Schulen, ich glaube, im neuen Haushalt stehen 43 Millionen Euro. Da kriegen wir nicht mal unsere neue Schule in Seebertsbrück für gebaut. Das geht nicht. Also das ist viel zu wenig. Und da können wir wenn ab und zu mal so eine Spielerei da ist wie die Martinisstraße, das ändert den Zustand nicht. Das sind ja
aber gerade in so einem Land müsste man sowas unterlassen. Ne? Sonst muss man doch nicht wundern, wenn die Leute irgendwie...
Ich fand die Art und Weise nicht so schlau, aber es, Verkehrswende brauchen wir auch. Das funktioniert alles so nicht mehr. War jetzt nicht die beste Idee, aber jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Also bei den Bürgern kam es schlecht an, aber ehrlich gesagt, dass Maike Schäfer da so viel verhauen würde, das fand ich nicht fair. Weil da wurde immer nur gesehen, was schlecht läuft und dass manche Schritte auch gut gelaufen sind, die sind nicht so betrachtet worden.
Es ist halt verkürzt worden, aber das Problem ist doch, dass man Prioritäten setzen muss. Und mein genereller Vorwurf ist, dass Ressorts halt immer ihr Budget verteidigen und sie dann mit ihrem Budget natürlich wieder extra Prioritäten setzen. Und es ist wahrscheinlich vollkommen illusorisch und unrealistisch und naiv geradezu zu sagen, der Senat soll gefälligst gemeinsam eine Prioritätenliste machen. Das haben die ja dann angefangen, da war Frau Lindert noch Finanzsenatorin, aber es wird halt nicht richtig durchgezogen. Dann müsste man nämlich mal sagen, dass manche Ressorts in diesem Jahr leider schlucken müssen, aber viele Sachen nicht machen können, weil es wichtiger ist, Schulen entsprechend auszustatten.
Da bin ich ganz bei Ihnen, aber wir haben Kompromisse.
Sie sind ja in der Politik, nicht ich.
Ich setze das um und moderiere das und natürlich habe ich auch Einfluss, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber das Problem ist, dass man halt Kompromisse finden muss. Das sieht man ja auch in der Bundesregierung. Da sind drei völlig unterschiedliche Partner und dann machen die eine Sache, dann machen die andere Sache, dann denkt man sich, das hat doch jetzt irgendwie, ist doch widersprüchlich. Aber jeder muss sich wiederfinden in der Politik. Und dann muss die FDP sagen können, das haben wir jetzt erkämpft gegen die
anderen. Aber das ist ja bei jeder Koalition schon immer so gewesen.
Ja, dann muss man, vielleicht sollte mal eine Partei über 50% haben. Das hat mir Herr Meurer mal gesagt bei der Wahlkampfveranstaltung.
Ich weiß auch, welche Partei der im Auge hat.
Ich weiß auch, wie der im Auge hat. Was habe ich denn irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welches Thema das war. Und da habe ich gesagt, hey, Herr Meurer, Sie sind jetzt schon so lange Innensenator. Jetzt sagen Sie, dass Sie das machen wollen. Warum haben Sie es nicht schon lange gemacht? Und da hat er gesagt, weil wir nicht alleine regieren. Ich glaube, Videoüberwachung an Entsorgungsplätzen oder so, weiß ich, glaube irgendwie sowas war das. Mhm. Ja, wir regieren halt nicht alleine. Das sind Kompromisse und ich möchte das aber, können Sie mir glauben. Ja, es ist
obwohl, schwierig. Mal unter uns, ne? Wenn ich über Prioritäten in Bremen denke, dann würde ich jetzt auch nicht gerade Videokameras an Abfallplätzen installieren als allererstes.
Das sagen Sie so.
Das ja, ich ist weiß, dass es da viel Probleme. Ja, ich weiß, Kleidercontainer.
Ja, und die Bürger regen sich auf, weil das, was da bei uns sind welche, die werden 5-mal in der Woche gereinigt, weil das jeden Tag furchtbar aussieht und das bezahlen wir alle. Dann sagen Sie, das ist vielleicht nicht unser größtes Problem, aber wenn man sagt, man guckt auch das an, was Bürger bewegt, dann ist das ziemlich
Ja, das stimmt, ne? Das verstehe ich auch. Aber wenn man ganz nüchtern, nicht als jemand, der neben diesem Ding lebt, sagt, was ist das Wichtigste, dann würde das nicht ganz weit oben stehen.
Also mir fallen auch Sachen ein, wo ich denke, das könnte man einfacher machen. Also zum Beispiel bei...
Wieso bauen Sie die Kleidercontainer dann nicht ab und verlagern das Problem in andere Stadtteile?
Wir sind doch solidarisch. Außerdem müssen Bürger sowas auch in der Nähe haben, weil sonst wird es irgendwo hingeschmissen. Oder da sind ja auch Glascontainer mit dabei, da wollen sie auch nicht in 3 Stadtteile weiter irgendwo hinfahren, um das zu entsorgen.
Ja, aber das wäre immer die Alternative und den Leuten zu sagen, entweder ihr müsst damit leben, dass es leider Menschen gibt, die sich nicht so benehmen, wie sie sollen. A oder B, wir haben die Dinge nicht mehr, da müssen die Klamotten loswerden wollen, halt ein Stück fahren.
Aber wir können ja nicht ernsthaft alle Container abbauen. Dann Oder den Müll da liegen lassen.
Den Müll da liegen lassen geht schon mal gar nicht. Nee.
Es ist ein schwieriges Thema, was noch keiner gelöst hat, sag ich mal so. Also die Videoüberwachung, da muss natürlich auch einer sitzen, der die Kameras anguckt und dann sofort
interveniert. Also ich finde es auch bitter, ne? Dass man Video überwacht, den Hauptbahnhof wegen Kriminalität und so, das sehe ich alles ein. Und in der Straßenbahn wegen irgendwelchen Übergriffen an Menschen, an Mobil. Aber wenn wir einen Kleidercontainer mit Video,
Kriegen wir auch nicht, machen Sie keine Sorgen, kommt nicht.
Nee, es ist auch bitter für diese Gesellschaft, finde ich, ne?
Da muss man aber mal gucken, dass das Einzelfälle sind und 95% der Gesellschaft höchst solidarisch lebt und auch Müll vor der Tür aufhebt, wenn er da liegt, auch wenn sie selber nicht hingeschmissen haben. Da haben wir ja auch ganz viele Leute. Man ärgert sich immer über die Sachen, das muss ich mir auch. Wir haben ja viele Sachen, die wir auch lösen an Problemen. Da kriegen wir fast nie eine Rückmeldung.
Nee, das stimmt.
Und wenn wir es nicht lösen, dann kriegen wir eine Rückmeldung. Dann gibt es immer Ärger weiterhin. Aber dann halte ich mich an den anderen fest.
Ja. Aber so ist das. Das ist wie in einer WG wohnen und wer wäscht das Geschirr ab? Irgendeiner erbarmt sich dann immer und davon leben solche WGs. Aber das ist eben so. Und entweder man gehört zu denen, die eine ganz hohe Toleranzschwelle haben, die sind immer fein raus und sagen, ja, mich stört's ja nicht. Oder die anderen waschen halt ab. Ne?
Ja. Aber ich denke dann eher beim WG-Bild, man hat irgendwie 6 Joghurt gekauft und wenn man nach dem Wochenende wieder kommt, sind immer noch 2 da, weil die anderen haben nur 4 gegessen. Solidarisch.
Das stimmt.
Das
ist die ideale WG. Die würde auch gut lange zusammenhalten. Aber ist die Wahrscheinlichkeit, na gut, kommt natürlich auf die Leute an. Aber kann auch gut sein, dass man sagt, ja, waren halt da. Ne? Wusste ja nicht, dass du ein Essen willst, solche Ausreden kommen.
Ja, bei uns war es eher so, dass die eine gesagt hat, ich habe das alles aufgegessen, aber ich kaufe dir morgen neue, Jörn. Das ist auch.
Das hat sie dann hoffentlich auch gemacht.
Ja.
Ich hab mal in der WG gewohnt, da hat einer, dem immer vorgeworfen würde, er würde so wenig putzen und saugen und so, hat immer gesagt, er würde nachts saugen, das würden wir nur nicht mitbekommen.
das war nicht
weil er eine Schlafstörung hat. Konnte natürlich auch keiner nachweisen. Da haben wir ja auch keine Videoüberwachung, war da auch vollkommen undenkbar. Kommen wir noch mal zu Ihnen als Privatperson, wenn Sie nichts dagegen haben, oder haben wir Ihr Amt unzureichend beschrieben? Ich meine, man könnte 3 Stunden darüber reden, ne?
Also wir haben ja jeden Tag was anderes. Also
was macht Ihnen denn am meisten Spaß?
Ehrlich gesagt, die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Und
das merkt man auch, finde ich.
Das ist richtig schön. Und wenn man Probleme lösen kann, wie Sie das sagen, mit dem Pflasterstein an der Ecke, das macht am meisten Spaß, weil dann auch manchmal darüber kann man auch Leute manchmal zurück zur Demokratie kriegen, weil die dann sagen, na, es tut sich ja doch was, wenn man sich kümmert. Und das ist auch tatsächlich so, dass sich was tut. Und gerade in Bremen, wir haben so einen kurzen Draht ins Rathaus, da habe ich auch schon Leuten gesagt, hey, schreibt doch hier Bovi mal eine Mail. Das liest ihr doch nicht. Ich sage, doch, das liest er. Und dann kriegen die eine Antwort und sagen, das glaubst du nicht. Der hat mir geantwortet und hat das Problem auch angegangen und oder erklärt, was er ja auch gut macht, wenn es nicht geht. Ja, das darf ich auch nicht, machen wir. Und das, die Chance kann man ja nutzen, oder Bundestagsabgeordnete. Also manchmal kann man Leute auch mit Sachen, die funktionieren, animieren, sich auch selber wieder zu beteiligen. Das macht mir Spaß. Und wenn man dann irgendwo hinterher mitkriegt, ja, der Mensch ist wieder dabei und nicht nur böse und sauer, sondern denkt sich jetzt, nee, ich tue was jetzt.
Und was ist Ihnen am unangenehmsten?
Am unangenehmsten sind so Gespräche mit Leuten, die schon ganz abgebogen sind, so, die nicht kompromissfähig sind. Ich weiß nicht, da ging es auch um Lärmbelästigung draußen und sogar das Ordnungsamt sagt, gegenseitige Rücksichtnahme heißt auch, dass man manchmal was aushalten muss. Nicht immer, aber manchmal. Und wenn dann da so Leute sind, da haben wir darüber diskutiert, wie viele Partys im Jahr stattfinden an einem Ort. Und da war der dann habe ich die Leute gefragt, was ist denn Ihr Kompromissvorschlag? Null. Und die andere Seite war irgendwie bei 10. Und dann hat der Beirat gesagt, ja, wir machen 5. Was ich sehr salomonisch fand. Aber wo ich dachte, das ist ja, da habe ich auch gesagt, das ist ja schon mal ein richtig gutes Angebot hier mit Ihren Null. Das sind, ja, wir wollten, hier gab es früher keine Partys, hier soll es keine geben. Das ist mir unangenehm. Und da denke ich auch, so solche Leute, die kann man auch gar nicht wieder einfangen. Das ist schade.
Aber Sie lassen sich das natürlich nicht anmerken. Da sind Sie hoffentlich auch voll Profi, oder?
Ich glaube schon.
Dass man Ihnen das anmerkt, dass Sie genervt sind.
Ja, haben wir auch aus dem Beirat dann gesagt. Du warst auch richtig genervt eben. Und ja, war ich auch. Und du auch. Ja. Aber ich finde, wenn Leute sich gar nicht bewegen oder aufeinander zugehen, wir haben halt Kompromisse. Und wenn man dann zu dich bereit ist, dann ist man irgendwie auch nicht richtig lebensfähig. Dann braucht man auch nicht diskutieren.
Zusammen lebensfähig ist man dann nicht.
Genau, zusammen. Ja. Da muss man dann durch.
Nochmal zu Ihnen vielleicht als Privatmensch. Ich habe, der Text, wo Sie im Weserkurier-Archiv das erste Mal genannt werden, können Sie sich noch eventuell daran erinnern, worum es da ging?
Ja.
Gehörten Sie zur Stadtteilgruppe?
Da ging es um Ratten in Teneva.
Taubenplage, kommt nach der Ratten jetzt die Taubenplage, genau.
Furchtbar, das war der damalige Chefredakteur, ich war da gerade angefangen und wir müssen als Sozialarbeiter auch so ein Anerkennungsjahr machen wie Erzieherin. Und dann rief der Weserkurier an, Detlef Scheil oder so, war der mal Chefredakteur?
Nee, Chefredakteur nicht.
Chef vom Lokalen?
Im Stadtteilkurier, aber Chef.
Ich weiß nicht.
Ich habe den Artikel, den ich gefunden habe, der war von anderen Kollegen.
Anderen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das furchtbar. Und das war eine sehr, sehr suggestive Fragestellung. Ich bin ja ganz neu, ich kann gar nicht sagen. Barlow ist irgendwie in der Stunde wieder. Ja, ich frage Sie mal. Haben Sie bei sich schon Ratten gesehen? Sie sind ja jetzt ein paar Wochen da.
Das ist aber keine Suggestivfrage. Das ist eine ganz offene Frage. Haben Sie Ratten gesehen? Eine Suggestivfrage wäre ja, Sie haben doch bestimmt schon Ratten gesehen.
Gut, habe ich das falsch ausgedrückt.
Ja, ich möchte hier meine Kollegen schon mal in Schutz nehmen.
Ja, aber dann kam dieser Artikel dahinter. Und ich hatte schon eine gesehen und ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich sage, ja, ich möchte eigentlich gar nicht. Haben Sie denn schon eine gesehen? Ich sage, ja, ich habe schon eine gesehen. Und dann stand dann im Weserkurier auch die Stadtteilgruppe Teneva.
Hat schon mal eine Ratte gesehen.
Ja.
Ja, aber es ist doch wahrheitsgetreu.
Ja, aber es war so, ich hatte da einen.
Wenn aus Ratte Ratten werden, dann wird es kompliziert.
Ja, aber ich habe in meinem Heimatdorf auch schon.
Ich habe auch Ratten schon Ratten gesehen.
Das war jetzt irgendwie, es war die Berichte. Ich meine, Teneva war damals, es sah auch
nicht
scheiße aus.
Es war wirklich, das war ein schlimmer Stadtteil mal.
Ja, und ich bin da haben wir große Müllberge gehabt in den Häusern, waren die Eingänge, da hat es ja teilweise gebrannt. Und
dann diese Broken Windows-Theorie hat sich da gezeigt, ne? Wenn es einmal schlimm aussieht, dann machen andere, schmeißen dann noch ihre Sachen dazu.
Aber es hilft ja den Leuten nicht, die da wohnen, wenn man das dann noch stigmatisiert weiterhin. Also das hatte ich in Teneva sowieso öfter. Dann Armutsbericht der Bundesregierung, immer ein Bericht aus Teneva und irgendwann habe ich der Frau vom Fernsehen auch gesagt, gehen Sie doch mal in einen anderen Stadtteil, da gibt es auch arme Leute. Immer diese Kameraeinstellung von unten die Hochhäuser.
Ja, aber erstmal, es ist nun mal so, dass das natürlich erstmal ist die Quote derer, die wenig Geld haben, da groß. Ich weiß gar nicht, ob sie woanders genauso groß ist. Und das
ist gar nicht mehr am höchsten in Teneva. Aber jetzt, wir reden aber von 2000er Jahren.
Also deswegen ist das natürlich so. Also das müssen Sie.
Ja, ja gut.
Es werden Klischees bedient, das stimmt schon.
Ich war nicht so richtig glücklich in meinen ersten Wochen, dass ich so ein Interview gemacht hatte.
Hinterher. Ja, also da ging es jetzt um Tauben, den Artikel, vorher habe ich gar nicht gesehen. Dann, Sie spielen in einer Band, spielen Sie noch in der Band Los Elbos?
Ja.
Was heißt denn Los Elbos?
Nix.
Ich habe nämlich gedacht, an Elbe, kann sich denn eine Bremer Band, wegen dem Fluss Elbe, Los Elbos.
Eigentlich sind das Freunde von mir, die kenne ich, seit ich geboren bin. Und wir hatten schon verschiedene Namen.
Das sind aber dann keine Bremer, oder?
Nee.
Das sind dann in der Nähe von Mindener.
Genau.
Mit denen spielen Sie noch da und fahren da immer hin?
Ja, nächstes Wochenende wieder. Also nicht dieses, sondern nächstes.
Und dann haben Sie Gigs, ne? Dann treten Sie auf oder
spielen Sie einfach so zusammen? Wir haben angefangen, 14 oder so.
Da haben Sie gesagt, mit 14, ja genau. Was spielen Sie denn?
Gitarre und ich singe.
Ah, singen, da kommen wir gleich noch drauf.
Und wir machen das nur aus Spaß. Aber wir haben jetzt alle paar Jahre mal einen Auftritt. Jetzt haben wir wieder einen gehabt, der ist auch abgesagt worden, aber dafür haben wir uns getroffen. Und dann die Besetzung hat auch geändert, aber es ist einfach, die meiste Zeit trinken wir Bier und unterhalten uns, weil wir uns ewig nicht gesehen haben.
Über Musik, wenigstens.
Boah, über alles. Die anderen.
Fußball?
Früher waren wir, ich nicht so. Die anderen unterhalten sich dann auch über Fußball und da schweige ich. Und das sind Freunde. Aber da gab es auch jetzt, meine Frau spielt da jetzt auch mit, weil der Bassist ist krank geworden, der hat den Rücken, der kann nicht mehr sitzen und liegen. Und so, da gab es auch Veränderungen in der Band.
Coverband, eine Coverband spielen Sie oder spielen Sie eigene Sachen?
Sowohl als auch. Früher haben wir nur eigene gemacht, also erst so Punkrock und dann irgendwie älter geworden, Familien gegründet, keine Zeit mehr. Ach komm, wir machen ein paar Songs von anderen.
Haben Sie auch selbst geschrieben, Songs?
Ja.
Ah ja.
Haben wir auch selber
gemacht. Deutsch oder Englisch? Englisch wahrscheinlich, ne?
Beides.
Ah.
Haben wir beides gemacht, ja.
Gibt es auch einen Titel, wo Hemeling, Teneva oder Bremen drin vorkommt? Oder die Weser wenigstens?
Mit der anderen Band. Da gibt es jetzt einen Titel, wo Bremen drin
ist. Ach, Sie haben noch eine Band?
Ja.
Das ist die Bremer Band?
Überwiegend. Die hat sich in Bremen gegründet. Es gibt in einer Zollkantine, da gab es so von diesem Bremer Musikernetzwerk so Musiker-Speed-Dating. Und da war ich mit meiner Frau vorletztes Jahr und da haben wir da mitgemacht. Wir haben zwar schon das andere gehabt, aber dachten uns, hier in Bremen, was haben wir auch ganz schön. Und da haben wir sehr nette Menschen kennengelernt, mit denen wir seit dem Ende 22 halt regelmäßig Musik machen.
Und wie heißt die Band?
Vojov.
Vojov.
Das ist mazedonisch.
Und heißt?
Nix.
Das Nix.
Ist eine schöne Buchstabenfolge.
Also, verstehe.
Das kann man von vorne und von hinten und gespiegelt lesen, weil das sind diese X, diese kyrillischen, vorne und hinten. Und eine mazedonische Bekannte von mir hat uns dann erklärt, wie man das ausspricht und haben wir auch kontrollieren lassen, dass das nicht irgendeine komische Bedeutung hat, hat gar keine Bedeutung.
Verstehe, Vojov. Und Vojov, da haben Sie auch schon Lieder oder einer von Ihren Bandkollegen gespielt, wo Bremen drin vorkommt?
Ja.
Sagen Sie mal einen Text.
Also wir haben einen Text geschrieben nach diesem AfD-Geheimtreffen und da haben wir einen Text geschrieben
also dagegen. Ganz frisch.
Ja, und da...
Aber Bremen ist ja keine AfD-Hochburg.
Nein, aber dass Leute gegen deinen Nachbarn sind, der ist aus Bremen genau wie du und die meinen, er gehört nicht dazu. Das ist so eine Textzeile.
Ah ja.
Und dass das nicht stimmt, weiß jedes Kind. So ein einfacher Kram. So.
Treten Sie mit denen denn öffentlich auf?
Ja, oder spielen Sie zuletzt auch für sich beim Forsitienmarkt in... Oh, wo war denn das?
Forsitienmarkt?
Wie hieß denn der Ort? Ich hab's
vergessen. Ach so, das ist...
Irgendwo bei Langförden. Das hat die Sängerin klar gemacht. Ja, und jetzt, wo wir demnächst spielen, weiß ich noch nicht. Aber jetzt haben wir erstmal... wir sind erstmal im Studio und nehmen was auf, dass wir ein bisschen eine Grundlage haben. Und da sind... zwei sind aus Bremen, zwei arbeiten in Bremen und eine ist noch da aus Wildeshausen aus der Gegend.
Ah ja, das ist
aber wir haben uns in Bremen gegründet, sozusagen.
Verstehe. Und noch relativ jung, muss man ja sagen. Ja. Und Sie singen gerne Karaoke?
Oh, total gerne.
Sollen wir hier mal, ich könnte hier ein Stück anmachen und Sie singen oder singen Sie auch a cappella?
Ja, das ist ja jetzt so ein
Podcast. Ja.
Ja,
hören?
Ja, können wir machen.
Ja, was denn?
Was würden Sie denn gerne hören?
Kein Punkrock, da würde mir jetzt gar nichts einfallen auf die Schnelle. Singen Sie, was Sie wollen.
Jetzt sind Sie hier hinten schon umgeguckt.
Ja, das macht ja nichts. Sie freuen sich bestimmt auch.
Also ich singe ja manchmal ganz gerne Elvis, wenn ich in Stimmung bin.
Ja, sind Sie in Stimmung?
Ich kann es ja mal, meistens haben wir dann schon ein paar Bier getrunken, die Freunde und ich. Ich versuche es.
Sie müssen ja nicht den ganzen Titel singen. Ja, machen Sie mal.
Ist aber laut. Hoffentlich stört sich keiner belästigt. Maybe I didn't love you quite as lonely as I should. So ungefähr und so weiter. Es ist einfacher, wenn Musik dabei ist und Publikum.
Ja. Ja, toll. Ich glaube, das ist eine Premiere. Also ich glaube, es hat schon mal jemand was angesungen, aber natürlich nicht so gut wie Sie. Das ist schon eine ganz schön schöne Stimme, würde ich mal sagen.
Mit Los Elbos hatten wir einmal eine Zeitungskritik, aber nicht vom Wiederkurier, vom Minder Tageblatt. Da stand, warm singen wäre gut gewesen nach Konzert.
Wie gemein.
Ach, das war lustig. Das
Konzert hier sitzt ja noch jemand. Und der Herr kann doch ganz gut singen, oder? Was meinen Sie?
Aber wer? Und so aus dem spontan heraus. Ganz fantastisch.
Super, danke.
Ich weiß jetzt nicht, ob es jeder verstanden hat. Auf jeden Fall voll des Lobs ist hier der andere Gast, der im Nebenzimmer sitzt. Und meine letzte Frage ist, und Sie haben Oldtimer gesammelt, ja nicht gerade, Sie hatten einige. Ein Ford Taunus, irgendeinen, den Sie loswerden wollten, weil so viel Rost dran ist. War das der Ford Taunus? Weiß ich gar nicht.
Nein, der Ford Taunus, der
ist heilig.
Ach, der ist frisch, der hat auch keine 50.000 Kilometer, da ist nichts dran.
Ist das Ihr Hauptauto?
Nein. Darf ich heute gar nicht sagen, aber ich fahre, glaube ich, pro Jahr unter 1.000 Kilometer Auto. Ich bin jetzt auch mit Fahrrad gekommen, aber ich mag die einfach.
Sie haben 3 oder 4 Stück, ne?
Ich mag das kaum zugeben, 4 habe ich.
Ist nicht schlimm, Sie fahren ja nur 1.000 Kilometer im Jahr
dann. Ja, also der Taunus ist super, der ist so alt wie ich. Und dann habe ich noch einen Opel Commodore A-Coupé, wobei ich den eigentlich meiner Frau geschenkt habe.
Opel Commodore, das hört sich schon so schön an, ne?
Ja, der ist auch total schön. Aber ich habe ja Platz auf dem Land, ne? Ich komme vom Bauernhof. Das ist eine Scheune, da stehen die und dann fahre ich da hin im Sommer und fahre eine Runde.
Ach so, Sie haben die woanders stehen. Die wohnen ja nicht so in Himmeling auf dem Land. Und die anderen beiden, was sind das für Typen?
Ach, das ist so ein BMW, der ist aber auch schon 22 Jahre alt. 23. Mit dem fahre ich dann, wenn ich irgendwo hin muss, in Bremen.
Ja, genau, das ist das Auto, was Sie nehmen, wenn Sie irgendwie mal einen Dienstag machen müssen. Und das vierte? Ja.
Das ist so ein BMW aus den 80ern, der weg muss.
Das ist der so verrostet ist.
Ja, aber er ist orange und orange ist richtig schön. Ne?
Ja, aber
ist er nicht, aber
Sie haben, glaube ich, in dem letzten Interview, das muss so ein Jahr ungefähr her sein, da wollten Sie schon loswerden, sind die aber nicht. Sie bringen es nicht übers Herz.
Oder? Nein, dann sieht man den und setzt sich rein und denkt sich,
behalte ihn doch noch.
Ja, noch ein bisschen. Ja.
Lassen Sie die immer zu und ab und zu und ab im Sommer?
Nee, die sind angemeldet und Sie können ja so Oldtimer, da gibt es so ein H-Kennzeichen, da zahlen Sie kaum Steuern drauf. Mhm. Also das ist dann, da brauchen Sie nicht mehr an- und abmelden.
Ne? Wie groß ist die Gefahr, dass noch einer dazukommt oder zwei?
Da gibt es die Verabredung zu Hause, es kommt nur einer dazu, wenn einer weggeht.
Ja. Was wäre denn Ihr Traummodell? So ein alter Bulli oder ein VW? Ich finde ja diese alten VW-Käfer mit diesen Brezelfenstern oder wie die heißen. Aber die sind allerdings ganz schön laut.
Ich glaube eher so ein B-Coupé, das sind 70er Jahre Opel Commodore. Mhm. Das wäre noch, den fände ich auch noch schön. Aber eigentlich ist es Quatsch. Aber gut, die tun auch keinem weh, wenn sie da stehen. Aber dann muss erst einer weg.
Ich finde ja, die Namen sind irgendwie, da weiß man ja schon, wie die aus der Zeit gefallen ist. Immer ein Commodore, das gab ja auch einen Kapitän. Ne?
Und Diplomat finde ich auch sehr schön.
Ja, Diplomat, genau.
Ja. Aber ich finde,
Senator gab es auch, meine ich.
Ja.
Ne?
Hatte ich mir auch schon mal einen angeguckt vorher. Ah, ja. Fand ich auch sehr schön.
Und bei dem Ford Taunus gab es da noch andere Gebirge? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Ne?
Taunus.
Es gibt keinen Ford Hart, soweit ich weiß.
Nein, aber es gab hier, Granada gab es noch. Der ist ein bisschen größer. Aber der Taunus, der hat, weiß ich nicht, 45 PS oder so. Das ist ja kein
Sport. Und den Ford Capri nicht zu vergessen.
Ja.
Obwohl das echt hässlich ist, oder?
Ja, da gefiel mir auch die Sitze nicht. Da mache ich meinen Taunus schon lieber. Der ist froschgrün und beige Sitze. Und
ist das alles noch original?
Den habe ich mal gekauft von einem Bekannten, der den Führerschein verloren hat. Der hat den gerade von so einem Alkoholiker gekauft. Das ist alles original noch. Der Lack nicht. Der ist einmal neu gemacht worden, aber sonst ist alles original.
Haben die vorne noch so eine durchgehende Sitzbank?
Leider nicht.
Das finde ich auch toll.
So eine Lenkradschaltung, das fände ich auch nochmal gut.
Ja, das geht, ich glaube, das geht ja. Wenn der Sitz durchgehend ist, geht dann überhaupt eine normale Gangschaltung?
Stimmt, das ist wahrscheinlich, bedingt sich, ne?
Ja,
das
also
hat
ich weiß nicht so genau.
Aber im Commodore ist wie auf dem Sofa sitzen. Das würde Ihnen auch gefallen. Aber so ein altes Sofa, das hat was.
Gut, was machen Sie denn noch, Sie haben ja auch keinen 40-Stunden-Job, ne, schätze ich mal, sondern schon allein abends irgendwelche Termine, die wahrnehmen müssen. Was machen Sie, um sich um runterzukommen, außer Musik?
Das ist das meiste, was ich mache, Musik machen.
Also, auch zu Hause, ne?
Sie, ja, also ich wohne bei Gewoba, da habe ich über mir und unter mir und neben uns sind halt auch Leute, die da wohnen, deswegen mit Kopfhörer und E-Gitarre und Kopfhörer sind hervorragend. Mhm. Meine Frau spielt Bass und dann entspannen wir uns dabei. Ansonsten fahren wir mit dem Camper gerne raus. Irgendwo, hier ist ja viel Umland oder ans Meer. Sowas machen wir.
Das geht ja schnell, das stimmt.
Ja, aber das ist es auch eigentlich meistens.
Das heißt, Sie haben 5 Autos, wenn wir genau sind. Weil Sie haben ja noch einen Camper.
Ach stimmt, wenn man uns zusammenrechnet, ja. Dann hätte ich aber alleine auch nur 2,5.
Ja, ja, das stimmt. Sie haben auch einen Sohn, ne?
Ja.
Wie alt ist der? Der ist volljährig, oder?
Der ist 19.
Ja, ja, genau. Ist der noch zu Hause?
Der ist auf dem Sprung. Der macht jetzt gerade Abitur und dann überlegt er gerade, ob er nicht nach Hamburg
soll. Ob er soziale Arbeit studiert.
Hat er tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Aber vielleicht will er sich auch erstmal ein Jahr Pause gönnen. Mal gucken. Hm. Da ist er noch am Überlegen.
Ja. Ja.
Aber er musste früher so oft mit, als er noch klein war, in Deneva. Fand er eigentlich nur schön, wenn das so im Spielhaus war oder sowas. Und diese politischen Sachen, also auch bei damals bei der PDS oder bei Linken, ist auch ein paar Mal mit. Da gab es ja immer Kinderbetreuung auf dem Parteitag. Das fand er immer nicht so spannend, wenn wir da geredet haben. Zu Oscar Lafontaine hat er gesagt, da auf dem Marktplatz, wo ich eben drüber gesprochen habe, warum ist der Mann immer so böse? Der ist sauer. Warum?
Da war aber noch, weiß ich nicht, 5, 4, 5
Ja, so. Da war in meiner Hand und stand mit auf der Bühne.
Ja. Ja.
Da musste er mal ein Referat machen letztes Jahr über die Linken. Und dann sagt er, kennst du Oscar Lafontaine? Ich sage, habe ich sogar ein Foto, wo du mit drauf bist mit dem. Nein. Und dann habe ich ihm das gezeigt. Da, ehrlich, stimmt, da war ich ja.
Das war ja, toll.
Ganz schön.
Dann, ich glaube, dann kriegt man schon anderen Zugang auch zu den. Hat er sich da mit Ihnen drüber ausgetauscht über die Linken für dieses Referat?
Ja, ja.
Wahrscheinlich schon. Ne?
Ja, da hat er mal nachgedacht, wie das so war. Ja. Und so, das fand ich auch spannend, so da mal wieder zurückzublicken. Und ich muss auch sagen, ich bin ja wirklich im Groll da gegangen. Ich war stinksauer. Und so mit Abstand beruhigt sich das auch wieder.
Ja, klar.
Da kann man auch manchmal, manche Leute verändern sich auch in den Jahren und man kann nicht immer so nachtragend sein. Das, nee, das hilft auch nichts.
Und nee, man muss ändert auch, vor allen Dingen auch
nichts. Nee, und man muss auch Menschen eine Chance geben.
Also, und Politik ist schon ein besonderes Geschäft, das muss man wirklich sagen. Das ist, ja, wie gesagt, das fördert unheimlich viele Eitelkeiten und solche Sachen. Viele sind ja wirklich davor gefeit, das gibt's ja tatsächlich. Aber wer in der Politik Karriere machen will, der muss ganz bestimmte Sachen auch einfach mitbringen. Das ist halt so.
Ich glaube, man braucht auch ein gewisses Maß an Ellbogen, weil man muss sich auch einsetzen für andere. Und dafür braucht man auch Ellbogen, um diese Sachen durchzusetzen. Das bedingt dann natürlich, dass man damit auch mal andere Leute anstößt.
Man muss auch Kampfkandidaturen aushalten und da muss man auch für sich werben und so. Das hat schon, also... Es ist nicht so ohne. Also für mich wäre das zum Beispiel auch überhaupt nichts. Da hätte ich auch überhaupt keine Lust drauf, irgendwie Leute abzutelefonieren und zu gucken, ob ich die Stimme kriege und so. Also ich glaube, es geht gar nicht ohne, aber es ist schwierig.
Man muss auch Selbstdarsteller sein. Man muss auch sagen, ich habe das und das gemacht.
Genau.
Und da gibt es nette, sympathische Leute, die das halt nicht machen. Ich finde, Carsten Sieling zum Beispiel, der hat echt viel gemacht für Bremen. Ich meine, der hat verhandelt in Berlin bis zum Gehtnichtmehr und richtig Geld rausgeholt für uns. Und der war so, das ist so ein bescheidener Mensch, der hat da nicht viel drüber geredet.
Genau, die Abrechnung mit dem, das fand ich auch mal echt ungerecht, weil der dieses Hallo, hier komm ich nicht hatte. Und das war aber ein Nachteil, weil man vom Landesvater irgendwie erwartet hat, dass der mit so großer Geste, weiß ich, rote Bänder durchschneidet. Das finde ich auch.
Ja, und ich finde ihn immer noch, ich finde, er hat keinen schlechten Job gemacht. Aber das hat man auch so bei Stadtteilterminen gemerkt, hat immer zu den Leuten gesagt, wenn ein Foto gemacht wird, komm, geht immer nach vorne. Das kann dann ungerecht werden in der Politik, weil es auch erwartet wird. Er hätte sagen sollen, das und das und das habe ich hier für dieses Land getan.
Oder hätte sagen sollen, das ist kein Job für mich, weil ich habe das eigentlich nicht. Ne? Ich will mich gar nicht so in den Vordergrund drängen.
Ja.
Tja, schwierig.
Ja, schwierig. Aber was bei Politikern, das begegnet mir auch viel, dass da so, denen geht es nur um Geld. Das finde ich ein bisschen ungerecht. Ich bin ja in keiner Partei mehr und 95% der Politik läuft rein ehrenamtlich. Gerade diese Beiratssachen. Ne?
Ja.
Die Leute hauen sich da ihren Feierabend um die Ohren und dann, wenn dann Bürger kommen und sagen, ihr macht doch hier, ihr wollt euch doch nur selber hier bereichern, wo ich so denke.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass es um Geld geht. Es gibt diese Drehtüreffekt, dass hochrangige Politiker in die Wirtschaft gehen, schwierig. Muss man einfach sagen, könnte man auch unterbinden. Aber ich glaube nicht, dass es um Geld geht, aber es geht schon um Geltung und ich glaube, das kann eine viel größere Triebfeder sein und das ist auch nicht besonders gut. Wenn zum Beispiel auf Twitter, wenn man da sieht, welche Politiker wirklich sozusagen nicht dreimal nachdenken, sondern sofort immer auch irgendwelche Sachen da raus, dann sehe ich immer, Mann. Manchmal ist Nachdenken oder eine Nacht drüber schlafen auch nicht so ganz doof. Ne? Das hat sich total, da sind die Sitten so rau geworden und dieser Druck, schnell reagieren zu müssen, das kann man auch, wenn man mit Politikern redet, kann man da ja, dann sagen die das ja auch, dass der Druck einfach zu groß ist, da sich komplett rauszuhalten. Ne? Dann ist die Diskussion schon an einem vorbeigeschwommen.
Ja, das ist
ein hartes, also in Berlin ist ein hartes Geschäft.
Bei uns im Stadtteil ist das, wir haben ja Sachthemen, die den Stadtteil bewegen und da ist auch Parteipolitik nicht so wichtig. wichtig. Ab und zu mal, wenn es um Radwege geht, aber ansonsten geht es ja um die Sache. Und da ist es auch egal, ob die CDU oder die Linke einen Antrag gestellt hat, wird sachlich drüber gesprochen. Und wenn das eine gute Sache ist, wird das unterstützt.
Aber das ist halt auch nicht überall so, ne?
Nee, in der Bürgerschaft
aber ist das gar nicht warum so. Man, nee, aber warum ja. man gewählt worden ist, das Beste für den Stadtteil zu tun und nicht das Beste für die Partei. Das ist ja dieser, erst kommt das Land, dann die Partei und dann das Ego ist ja eigentlich dieser Spruch und nicht überall ist das gleich. Ne?
Ich finde, ich glaube, ich möchte den Job auch nicht machen in der Bürgerschaft. Ich habe auch mal mit Bundestagsabgeordneten gesprochen. Das passierte mir in Teneva ja manchmal, dass ich welchen begegne. Und dann hast du da so abgestimmt, das war doch scheiße. Ja, es gibt Koalitionen, ne? Und dann gibt es
auch einen Fraktionszwang.
Ja, genau, da wird was abgemacht und wenn wir dann das nicht mitmachen, dann machen die das nicht mit, was wir wollen.
Auf jeden Fall.
Und dann denke ich, ja, ich glaube, das möchte ich gar nicht.
Es gibt Anträge von Parteien, die werden abgelehnt und von der anderen Partei dann eingebracht und dann wird denen zugestimmt. Also nicht 1:1, aber so in die Richtung.
Ja.
Da zum Beispiel denkt man auch, muss das sein, aber so läuft das, so ist es eben. Also das ist echt schwierig. Deswegen finde ich, Politik ist wirklich schwierig, weil man muss schon auch in Koalitionen das Profil behalten. Sonst weiß ich nicht, ich wähle nicht die Ampel, ich wähle auch nicht Rot-Grün-Rot, sondern ich wähle eine von den drei Parteien. Ja. Also ja, ich finde es auch nicht beneidenswert. Also ich finde es schwierig.
Immer wenn sich die Beiratsleute bei uns ärgern, dass man nicht an einem Strang gezogen hat, dann sage ich, dann können die Wähler sich wenigstens entscheiden nächstes Mal. Sonst machen wir doch 95% zusammen.
Ja.
Ja, gut, okay. Ja, aber es sind eigentlich eher kleinere Themen, weil ansonsten einigt man sich größtenteils. Und das finde ich auch schön, dass man diesen Weg geht. Was ist denn eine Lösung, wo wir alle mit leben können? Ne? Und so ist das Leben in der Realität ja auch.
Ja. Gut, ein schönes Schlusswort, Herr Hermening, würde ich sagen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.
Gerne.
Die Zuhörer haben eine Stunde 20, ist schon einer der längeren Podcasts, aber Sie haben gesungen. Ich meine, wer kann das schon, wo können wir das schon behaupten? Also, vielen Dank an alle.
Ich auch, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.